Willkommen zum Realitätsabgleich, worin Tobi und Holgi ihre Realitäten miteinander abgleichen, was ein Synonym ist für einen Laber-Podcast. Hallo Tobi.
Hallo Holgi.
Wir sind jetzt im Fediverse.
Wir?
Also Vrindt, ja, also die Dachmarke sozusagen, unter der wir hier unterwegs sind, ist jetzt im Fediverse. Das ist ganz, also ich habe ja das Problem mit der Kommentar-Community, hatte ich ja, glaube ich, erzählt. Ne? Mhm. Das Server für die nicht zugehört haben, ich bin ja mit meinem ganzen Server-Zeugs umgezogen zu einem anderen Hoster. Da ist das Kommentieren äußerst ungünstig, also weder schön noch praktisch noch irgendwas. Und gleichzeitig ist aber die Vrindt-Kommentar-Community, die ist nicht groß, aber die ist mir wertvoll. Und jetzt hatte ich die ganze Zeit überlegt, was kann ich machen? Weil selbst gehostetes WordPress führt dazu, dass man irgendwann Urheberrechtsverletzungen bezahlen muss, weil einem das Ding aufgehackt worden und irgendwelche Werbung darüber ausgespielt worden ist. Und hab dann überlegt und bin jetzt hingegangen, obwohl man das in diesen Tagen vielleicht nicht machen sollte, und habe ein Produkt aus den USA gekauft. Ich bin nämlich einfach zu Automattic gegangen und habe mir da das kleinste Paket Profi gehostetes WordPress geklickt.
Das hattest du ja schon erzählt.
Das hatte ich sogar schon erzählt, guck an.
Ja, ja.
Naja, jedenfalls gibt es ein Plugin für WordPress, also das Blog, auf dem das veröffentlicht wird. Und dieses Plugin, das spricht ActivityPub, was wohl das Protokoll ist hinterm Fediverse. Ich kenne mich ja nicht aus. Jedenfalls ist jetzt jedes Posting, das ich mache, also ne, ich veröffentliche die Sendung ja bei Podigy und mache aber nochmal ein Posting auf vrindt.de, damit da schön kommentiert werden kann, wenn kommentiert werden will. Und jedes Posting, das ich auf vrindt.de veröffentliche, ist jetzt automatisch ein Posting auf der Fediverse-Instanz @blog@vrindt.de. Und wenn du darauf antwortest, also du hast deinen Mastodon an und siehst halt so, oder du hörst gerade die Sendung, und ne, das ist so ein Feedback, das ich oft bekomme, das bei der Wochendämmerung bekommen wir es auch voll oft, dass die Leute sagen, ich will immer dann kommentieren, und dann kann ich aber gerade nicht, weil ich bin unterwegs oder weiß der Geil was, und dann habe ich es auch schon wieder vergessen. Und jetzt kannst du, wenn du auf die Mastodon-Posts von @blog@vrindt.de antwortest, schreibst du die Antwort praktisch direkt ins Blog, in die Kommentare im Blog. Wie cool ist das?
Aber freigeben musst du es schon, ne?
Ja, klar, freigeben muss ich es. Aber wie cool ist das?
@blog@vrindt.de, folge ich dem überhaupt? Folge ich noch gar nicht. 265 Follower, ich bin der 265.
Immerhin.
So, und da kann man jetzt antworten. Weingut Rudloff. Wie, Sven hat ein Weingut?
Rat mal, welchen noch nie gehörten Scherz wir in genau dieser Sendung gemacht haben.
Sehr gut. Ja, schön. Ich habe das tatsächlich auch für Einschlafen-Podcast, aber ich kriege dann immer so 3 oder 4 Likes und wie Favs heißen die ja eigentlich, und ein nicht Tweet, sondern Post. Und die sehe ich dann als aufgelaufene Kommentare und muss sie dann freigeben. Das ist alles, was da passiert. Aber Einschlafen, ja, wer kommentiert da schon?
Ja, weiß ich nicht, vielleicht würdest du genau diese Kommentare, obwohl du liegst im Bett und dann musst du dich wieder aufraffen, um einen Kommentar zu schreiben, dann bist du wieder wach. Nee, das ist auch irgendwie nicht.
Gerne nutzen. Nee, ich folge dem, und ich habe auch mal auf die Glocke geklickt hier. Das ist ja wie bei YouTube, Glocke. Kann man auf die,
was ist
auf
denn,
die Glocke. Naja, in meinem Interface hier bei Mastodon sehe ich gerade, neben dem Folgen-Button ist so ein Glocken-Button. Da kriegt man halt eine Benachrichtigung, wenn du was postest. Also wenn blog@vrindt.de was postet. Klicken Sie auf die Glocke.
Warte mal, wo war denn das mit der Glocke?
YouTube.
Das ist YouTube, genau. Man kommt ja so durcheinander. Mach
dann
das
muss
Plus
man
weg.
Mach Daumen lassen. Hoch, genau. Subscribe und die Glocke. Vergiss die scheiß Glocke nicht. Ja, sehr gut. Ja, wollen wir über was Nettes reden oder weiter über Infrastruktur?
Ich habe ansonsten nichts Nettes zu erzählen, weil ich habe Winterdepressionen, wie Hulle natürlich, wie immer. Und ich habe ansonsten Freizeitstress.
Mir ist ganz viel Wunderbares widerfahren, von dem ich auch gerne erzählen kann. Und ich fühle mich so gesegnet, weil das sind so geile Sachen, egal. Aber ich habe auch, leider war ich zwischen Weihnachten und Neujahr krank.
Ja.
Das heißt, ich war nicht auf dem 39C3, auf dem Kongress, und habe entsprechend auch den Marc-Uwe Kling-Talk verpasst. Den hätte ich gerne live gesehen, aber ich habe ihn dann von zu Hause aus tatsächlich verfolgt. Und ich fand den sehr geil. Ich mag ja das Känguru und so. Und ich fand auch die Ankündigung, die sie da gemacht haben mit dem digitalen Unabhängigkeitstag, Dude. Es hat Dude gemacht, oder du hast das Dude gemacht. Nee, ist ja auch egal.
Achso, Dude. Ah, ja, jetzt habe ich es, hat gedauert.
Oder did. Wenn du Englisch, Digital Independence Day, I did it. Ja, nee, das finde ich gut. Und ich hatte das unbeabsichtigt ja schon angefangen. Also ich habe ja schon vor einem Dreivierteljahr oder so Dropbox gekündigt und mir hier zu Hause eine Nextcloud hingestellt. und das und das und so. Und heute ist tatsächlich, heute, wir nehmen übrigens am Sonntag auf.
Stimmt, also ausnahmsweise nehmen wir mal am Sonntag auf, was eigentlich auch niemand merkt, der nicht hinten die Schlagzeilen hört, weil da sagen wir das Datum.
Heute ist Dude.
Heute ist Dude.
Digitale Ohne, also der erste Sonntag im Monat ist ja immer Dude.
Ah ja.
Soll ja Dude werden. Entschuldigung. So, und ich hab nicht genau zugehört und die sagen extra, macht halt einmal im Monat euch mal Gedanken und fangt mit den einfachsten Sachen an. Ne, nicht gleich das Schwierigste, nicht gleich Apple loswerden. Also wäre halt für mich schwierig, wenn ich irgendwie, und nicht gleich Adobe loswerden, ist für mich halt besonders schwierig. Ja. So, also ich bin mir meiner eigenen Schwierigkeiten und Ambivalenzen durchaus bewusst und das ist auch nicht einfach. Aber ich habe mich für WhatsApp entschieden. Ich werde heute meinen WhatsApp-Account löschen.
Ah ja, da bin ich schon länger weg.
Ja.
Und muss mir tatsächlich so Sachen anhören wie, aber dann erreichen wir sie ja gar nicht, Herr Klein.
Das ist meine Nummer. Das ist,
genau, sie haben meine Nummer. Signal, Threema,
ja.
Meinetwegen
ja.
Sogar Telegram. Aber
habe ich sogar auch noch, aber das Signal reicht, glaube ich. Und sonst halt SMS oder anrufen oder vorbeikommen.
Ja.
Also die ganzen Leute, die sich beschweren. Ja.
Genau, schwierigsten war es tatsächlich, kommt vorbei.
Am schwierigsten war es tatsächlich in der WhatsApp-Gruppe meines Abi-Jahrgangs. Die haben wir irgendwann eingerichtet, um so Klassentreffen zu machen. Total nett auch und so. Und ach, irgendwie ist das ja auch eine ganz nette Community. Und da habe ich halt auch gefragt, so hier, wäre nett, wenn ihr euch alle Signal dazu installiert, dann können wir da weitermachen. Hat halt einer gesagt, nö, will ich nicht.
Mhm.
Habe ich dann auch privat mit ihm ausklamüsert. Er sagt halt ja, alle seine Kunden sind auf WhatsApp. Und
ja, das ist ja das Problem halt.
Ne? Ja. So, und hat halt keinen Bock auf eine weitere App, nur für mich. Hat mein Bruder übrigens auch bis gestern gesagt. Also immer wieder hat mein Bruder gesagt, so, nee, ich schicke dir eine SMS, ich habe keinen Bock mehr, Signal sind sie denn nur für dich. Dann hat er sich anscheinend vorgestern Abend beim Stammtisch mit seinen Kumpels drüber unterhalten.
Mhm.
Und die alle so, oh, wieso, ich habe halt auch Signal, so, kein Problem. Eine zweite App, kann man auch Signal machen, wir haben auch eine Signal-Gruppe.
Das ist halt,
und
der nächste
ist der auch
Witz. Genau, das ist dann also der nächste Witz zu sagen. Ja, WhatsApp-Gruppe, WhatsApp. Und irgendwann stellst du es, die haben sowieso alle auch Signal auf ihren Handys.
Die meisten, ja. Ja, genau. In der Abi-Gruppe waren auch viele mit Signal und da habe ich da auch schon die Gruppe erstellt. Allerdings hatte ich damals auch auf Mastodon drüber berichtet, dass ich in einigen Gruppen Probleme habe und habe dann auch einen zitiert. Hatte auch nicht gesagt, wer und auch nicht mal aus welcher Gruppe, das habe ich jetzt gerade eben aus Versehen gesagt.
Der hat sich wiedererkannt, oder was?
Und so ein Heul-Smiley gemacht, ne? Ja. Von wegen so, oh Gott, so die Freiheit der Menschheit wird irgendwie auf WhatsApp verteidigt oder irgend sowas hatte ich geschrieben. So, und daraufhin sind andere Leute aus der Signal-Gruppe wieder raus, weil sie gesagt haben, es ist mir zu gefährlich, dass man sich hier über uns auf Social Media lustig macht. Tschüss. Ne? Ja, dann bin ich auch weg, tschüss.
Okay.
Scheiße, ey. Ja, nee. Erstens
also musst du jetzt dann wieder zu WhatsApp, um dich über die Leute in der Gruppe lustig machen zu können.
Nee, aus der WhatsApp-Gruppe bin ich dann schon raus. Das ist jetzt auch zu gefährlich, wenn ich da drin bin. Ich muss ja auch Rücksicht auf die nehmen. Wenn denen das zu gefährlich ist, mit mir auf einer Plattform zu sein, dann muss ich da heraus. Ja, das war sehr unangenehm irgendwie. Und es hat mich auch sehr beschäftigt, weil ich wollte mich natürlich auch gar nicht lustig machen. Aber wenn das so rüberkommt, ja, dann kommt das halt so rüber.
Darum, ne? Darum, ja. Cleverer Schachzug.
Einfach raus.
Nee, aber wenn ich von meinem Nachbarn spreche, ne?
Hm.
Das ist das Amalgam mehrerer Nachbarn.
Mhm.
So.
Ja.
Du wirst also in meiner Siedlung oder hier in meinem Block, wo ich wohne,
nicht den einen finden,
auf den alles zutrifft, was ich über meinen Nachbarn erzähle. Das ist mir auch sehr wichtig. Auch wenn ich mich über den lustig mache, über den erhebe, das ist mir sehr wichtig. Dass,
also die haben das natürlich erkannt. Ne? Ja. Also die haben dieses Zitat wieder erkannt und mich dann halt als den Bösen dargestellt. Vielleicht war ich das auch ein bisschen böse, das weiß ich nicht so. Aber es macht es halt schwierig. So, und jetzt bin ich halt in gar keiner Abi-Gruppe mehr. Die auf Signal habe ich wieder gelöscht. Es ist wahnsinnig schwierig, auf Signal Gruppen zu löschen. Also es geht nicht. Du musst halt erst alle rauswerfen und dann selber rausgehen. Dann ist die Gruppe weg. Sehr interessant. Naja. Ja, nee, aber Dude fand ich gut.
Ach so, und ich wollte gerade sagen, und was machst du, inwiefern nimmst du teil? Aber das ist das, WhatsApp abschalten ist das.
Ja, genau. Jetzt ist WhatsApp abschalten, Dropbox bin ich ja schon raus. Ich habe seit Ewigkeiten auf meinem Notizzettel für Realitätsabgleichthemen hatte ich Reverse Proxy draufstehen.
Reverse Proxy?
Ja.
Verdammt.
Weil die Nextcloud, ich habe jetzt Dropbox weg und das hat überhaupt nichts mit Du zu tun, sondern weil ich einfach auch die Kosten sparen wollte.
War bei mir ja genauso. Ich fand auch die Dropbox-Integration in mein Filesystem total angenehm. Also es hat alles super gut gespielt und geflutscht. Aber ich habe auch gedacht, ich benutze davon so gut wie nichts. Alle paar Monate kommt wieder hier, wir haben ein neues, intelligentes, weiß nicht was, wie findest du? Und ich denke immer so, lass mich, ich will einfach nur meine Files da haben und fertig. Mhm. Und dafür wollte ich halt auch nicht mehr so viel Geld ausgeben, ja. Und habe jetzt halt auch eine Nextcloud.
Aber die liegt nicht bei dir, sondern lässt du irgendwo hosten?
Die lasse ich hosten, da wo ich sowieso alles hosten lasse. Also bei Hetzner ist so der Standard-Hoster.
Nee, ich habe die Nextcloud hier bei mir zu Hause. Ich habe eine 100 Gigabit Glasfaserleitung. Das dachte ich, muss ja irgendwie gehen.
Aber wie hast du das? Also ich fände das ja so rein moralisch, fände ich das irgendwie auch angenehmer, das alles zu Hause zu haben. Bis auf den Moment, wo dann die Bude abbrennt. Aber darüber kann man ja ein andermal nachdenken.
Also technisch ist es schwieriger und auch gefährlicher, weil selber hosten, man muss das ja auch können und kennen und verstehen, was man tut. Und trotzdem noch ein Backup haben, was nicht hier im Haus ist oder so vielleicht. Genau. Ne? Und das macht es schon ganz schön schwierig. Und ich habe mich dann entschieden, das Ganze auf so einem Intel NUC-System zu betreiben. Das ist so ein Mini-PC.
NUC, N-U-K?
N-U-C. N-U-C. Das sind halt so ein Billo Mini-PC und da ist halt eine SSD drin und damit geht es dann irgendwie. Aber ich glaube, ich habe sogar eine SSD außen dran gebamselt irgendwie. Keine Ahnung. So, und habe ich auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht mehr, ob da drin auch eine SSD, irgendwas ist da drin. So, und dann wollte ich es natürlich von außen erreichbar machen und habe dann aber, für mich ist das dann immer auch so Learning Opportunity, weil ich war ja früher Nerd. Ich weiß nicht, ob ich mich immer noch dazu zählen darf, würde ich gerne, aber traue ich mich immer nicht, weil die anderen sind alle schlauer als ich. Ich habe da immer so ein bisschen dieses Imposter-Syndrom. Und naja gut, dann nehme ich mal so ein Intel NUC, mache da einen Linux drauf. Ubuntu habe ich ja früher auch schon mal benutzt. Ich habe ja früher Linux-Kernel kompiliert und sowas alles gemacht. Mhm. Ich wollte sogar mal einen ISDN-Kartentreiber für Linux schreiben.
Scheitere alle paar Wochen daran. Ultraschall, also das, womit ich aufzeichne und schneide, Ultraschall auf meiner Linux-Maschine zum Laufen zu bringen.
Ja. Was machst du im April? Kommst du zum Podstock?
Mit Sicherheit nicht.
Da wird es einen Workshop.
Oh, das klang jetzt so, als wären da alle doof.
Für dich.
Ja, da sind auch alle doof, aber das ist nicht der Grund.
Ich
ziehe im März irgendwann um und werde im April wahrscheinlich noch damit beschäftigt sein, irgendwelche Schrauben in die Wände zu schlagen. Womit ungefähr zumindest, jetzt auch klar wäre, wie handwerklich begabt ich bin.
Ja, naja, also handwerklich ist ja noch was anderes als technisch, diese Sys-Admin-Geschichten. Mhm. Ich habe dann gesagt, na gut, dann will ich auch mal Docker lernen. Docker ist ja so ein Virtualisierungsding, dass man verschiedene Docker-Geschichten, weil Nextcloud gibt es auch ganz toll als All-in-One, A-I-O, als Docker-Paket sozusagen. Ne? Und dann kriegst du halt, lädt er dir halt so einen Schwung von Docker. Wie heißt denn
was ist jetzt Docker nochmal?
Docker ist ein Virtualisierungsding. Docker ist eine Software.
Ja.
Docker ist eine Software, die läuft auf so einem Rechner. Mhm. Und da drin kannst du kleine Docker, Fachbegriff vergessen. Nicht Komponenten. Oh, ich muss mal eben meine Docker.
Widgets.
Portainer heißt mein Dings da. Live Connect. Container heißen die. Ja, natürlich. Das ist eine Containerisierungssoftware. Mhm. Die heißt Docker. So, und AIO, Nextcloud ist halt, da kommt so ein Schwung an Docker-Containern, so 12 Stück oder so. Ne, weil einmal ist halt Nextcloud so das Hauptsystem, die Datenbank ist extra, dann gibt's da noch so einen Backup-Container und einen Talk-Container und White und so lauter so Nextcloud-Plugins, da hast du ja auch ein ganzes Office-System mit Word-Processing und Tabellenkalkulation, sowas alles, gibt's ja alles in Nextcloud. So, und das sind halt einzelne Container. Und die kommen dann da und werden dann in so einem Docker betrieben. Und dachte ich, ach, das ist ja nett, das mache ich mal. Und da habe ich gedacht, auch wenn ich da eh schon so einen Docker habe, dann kann ich da ja vielleicht auch noch andere Sachen betreiben. Hab so einen Scrum-Poker, so eine kleine Web-App gefunden. Also alles, was man so als Web-App betreiben können wollte. So, und wenn man das dann aber von außen verfügbar machen will, ist halt die Frage, wie geht denn dann das? Und da habe ich etwas völlig Neues für mich gelernt und das heißt Reverse Proxy. Das heißt, ich habe einen Docker-Container, der empfängt alle HTTPS-Anfragen und verteilt die dann auf die anderen Container. Und das zu konfigurieren war für mich, weil ich hatte es noch nie gemacht. Ich hatte keine Ahnung, was passiert ist. Das war echt ein ganz schön wilder Ride, aber und am Ende.
Das musst du alles machen, um zu Hause deine Nextcloud laufen lassen zu können?
Wenn sie von außen verfügbar sein soll, gibt es auch andere Wege.
Okay.
Ich habe auch für meinen Home Assistant, der ist auch von außen erreichbar, damit ich auch, weiß nicht, wenn ich mal nicht zu Hause bin, irgendwie gucken kann, ist die Lüftung aus oder habe ich vergessen, ne, wie ist die Heizung eingestellt, keine Ahnung was. So, das muss ja dann irgendwie, damals hatte ich ja das Problem, dass ich gar keine eigene IP-Adresse hatte, weil mein Cloud, weil mein Internet-Provider schon dieses, wie hieß das, Network Address Translation NAT gemacht, also Carrier-Grade NAT. Und da musste ich erstmal raus und dann war ich überhaupt erst von außen erreichbar. Dann brauchst du ein SSL-Zertifikat und das, ja, das ist schwierig. Bei Home Assistant habe ich mich noch dafür entschieden, das lasse ich die machen. Da gibt's eine Firma. Home Assistant ist ja Open Source und kostenlos und so. Mhm. Es gibt eine Firma, die das unterstützt und die bieten dann an, ja, wir machen das alles für dich. Gib uns hier, gib mir das. Und dann, das ist echt ganz schick so. Den gebe ich jetzt irgendwie, was ich, 8 Euro im Monat, damit die das für mich machen. Und ich finde es auch gut, die zu unterstützen. Ich finde Softwareentwickler unterstützen, finde ich immer gut. Aber ich bin ja selber einer gewesen. Also ich darf nicht mehr. Aber egal. So, und das hat halt wahnsinnig viel Spaß gemacht irgendwie. Ist auch frustrierend. Aber so ein bisschen was kannte ich halt doch noch von der Arbeit, worauf man so achten muss. Also alle Konfigurationsdateien müssen natürlich auch dann irgendwie gebackupt werden. Und du willst nicht mit irgendwelchen Kommandozeilenbefehlen arbeiten, sondern das muss alles geskriptet sein.
Ja.
So, das ist, ja.
Das ist nicht nur geskriptet, in Clicky-Bunti geskriptet.
Und dann habe ich jetzt noch angefangen, meine Fotos liegen alle in Lightroom. Mhm. So, und also ich habe keine Sorge, dass ich jetzt irgendwie das Lightroom Adobe mir keinen Zugang mehr zu meinen Fotos gibt. Aber die Server liegen ja schon alle in den USA.
Ja, ja, das ist so das Problem insgesamt, ne? Das,
wenigstens nochmal eine Kopie von den Fotos irgendwie hier lokal haben. Das sind aber über 2 Terabyte.
Oh. Und
bevor ich jetzt mir irgendwie, ja, ich habe irgendwie 100.000 Bilder in meinem Lightroom.
Und vor allem alles raw, ne?
Ja, früher waren die RAWs ja noch klein, seit ich das gedacht habe. Ich habe ja immer auch, also da sind halt, die erste Kamera war so eine Sony DSC, was weiß ich was. Die hatte halt irgendwie 2 Megapixel oder so. Mhm. Und jetzt habe ich halt 45 Megapixel und ja, die Dateien sind etwas größer geworden. Ich habe sogar damals noch ein JPEG fotografiert. Wird jetzt wieder modern
bei Fujifilm. Trotzdem, das ist nicht wenig. Also das irgendwie, selbst mit Glasfaser.
Ja, 2 Terabyte. So, und da habe ich dann jetzt mir gedacht, na gut, dann hole ich mir halt doch ein NAS. Ne? So ein Network Attached Storage. Könnte ich natürlich auch mit dem NUC irgendwie machen, aber da kriegt man nicht genug Festplatten dran. Und wenn ich hier wirklich irgendwie einen Datenspeicher zu Hause haben will, habe ich mich mal bei NAS schlau gemacht, hatte mir eins von Ugreen bestellt. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also da war irgendwas drin kaputt. Also da mehrfach probiert und ja, es war halt einfach defekt. Habe ich dann zurückgeschickt und gesagt, so, nee, noch irgendwie auf Mastodon die Nerds gefragt und jemand, nö, Ugreen ist ganz gut. Aber für mich hat das hat einfach nicht funktioniert. Und jetzt habe ich ein neues von TerraMaster. Oh. Und das ist ganz geil.
TerraMaster Tobi und der Laber-Podcast im Fediverse.
Ja. Ja, genau. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Also irgendwie, ich habe ja irgendwie ein Herz für dieses Rumgefrickel und Konfigurieren, ja, und Verstehen, was das eigentlich alles ist, und RAID und ZFS und hast du nicht gesehen. Und mir macht das Spaß.
Ich bewundere alle, die da so viel Spaß dran haben oder so viel Spaß daran entwickeln können, dass sie es am Ende dann auch schaffen, ein vernünftiges System am Laufen zu haben und das vor allen Dingen auch am Laufen halten zu können, weil das ist ja das nächste Problem. Also wenn ich es dann soweit hätte, dass es läuft, wüsste ich gar nicht, ja, ist das irgendwie gepatcht, sind da die neuesten Updates dabei, ist irgendwie, weißt du, das, mich macht sowas nervös. Ich brauche sowas, eigentlich brauche ich sowas als Dienstleistung von jemandem, dem ich vertrauen kann. Was mein Admin immer war, aber der hatte halt keinen Bock mehr, was ich mir auch nicht verdenken kann jetzt.
Ne? Ist in Teilzeit gegangen oder so. Naja.
Nee, was meinte er? Was hat er gesagt? Ich krieg's nicht mehr. Wir haben über was ganz anderes gesprochen. Ich wüsste sowieso den ganzen Tag vorm Computer, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, abends auch nur noch einmal die Karre hochzufahren. Ja. Wo ich dann gesagt habe, würde es dir helfen, wenn du Vrint nicht mehr administrieren müsstest? Ja! Aber das ist so bei mir das Problem. Also ich habe einen Linux-Rechner und bin auch eigentlich damit zufrieden. Also du erinnerst dich an die Paranoia-Gas-Sammlung.
Ja.
Was?
Ja.
Ja, mache ich mir schon länger Gedanken darüber. Also seit eigentlich man die Augen sehr, sehr verschließen muss davor, dass die USA im Zweifelsfall unser Feind sind. Also ich denke da schon länger drüber nach und denke halt auch schon länger darüber nach, ich verdiene mein Geld in diesem Internet. Ja, wenn das morgen nicht mehr funktioniert, was ich hier mache, dann habe ich kein Einkommen mehr und ich kann sonst nichts. Beziehungsweise alles das, was ich kann, lassen sie mich hier nicht machen, weil der größte Player hier am Hörfunkmarkt nichts mehr von mir wissen will. Und zwar so wenig, dass sie mich seit über einem Jahr ghosten. Also und habe darum dann auch so, habe ich gedacht, okay, dann einen Linux-Rechner, Weil ich kenne Leute, die da im Zweifelsfall unter, weißt du, ich kann das Ding einfach nehmen und kann damit irgendwo hingehen und sagen, guck mal hier, das will sich nicht mehr nach da in die USA verbinden, was kann ich denn machen? Könnte ich mit meinem Mac nicht. Das heißt, ich habe so ein Ding hier. Ich habe ja auch, ich habe ja sowieso zwei Telefone und eins davon war immer ein Android, weil ich das halt auch haben wollte. Ne? Ich dachte, ich habe eh zwei Telefone, dann soll das andere eins sein, was auch anders ist. Und da läuft jetzt Graphene OS drauf, wo ich ja diese Sendung auch gemacht hatte. Und das ist das, also so wie Graphene OS das macht, ja, mir so ein Gefühl, also so wie ich als Laie dieses Betriebssystem für Smartphones verstanden habe, das habe ich ja dann im Grunde abgefragt in der Sendung mit meinem Experten, mit Philipp. Flo. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich auf. Ach so, doch.
Ich habe die Sendung nicht gehört, aber.
Nee, ich bin auf Philipp gekommen, weil hier gerade ein kaputtes Fahrrad vor mir steht und mein Fahrradmechaniker heißt Philipp. Darum. Ah. Nee, mit Flo. Und im Grunde habe ich bei Flo so abgefragt, bilde ich mir das richtig ein, was ich mir hier einbilde zu diesem Betriebssystem? Und im Grunde hat er immer gesagt, ja. So. Und so wie die das machen, die geben so einem Laien wie mir ein Gefühl von Sicherheit. So muss das sein. Ansonsten komme ich da nicht durch. Das merke ich immer wieder. Auch, wie gesagt, ich könnte ohne weiteres sofort alle Podcasts auf meinem Linux-Rechner produzieren. Ich kriege aber meine Software da nicht zum Laufen, weil dazu muss ich in die Kommandozeile und da ist dann bei mir Schluss. Und darüber habe ich mich dann auch noch irgendwo online beklagt. Ich glaube auch Mastodon und irgendwer schrieb auch, ja, das, ich habe mir das mal angeguckt, das wäre selbst für mich, also wenn ich es ans Laufen kriege, ich es, aber spätestens dann, wenn es ums Maintaining geht, willst du das nicht mehr?
Ja, das hatte ich gesehen und deswegen auch die Podstock-Idee. Aber wenn du da nicht hin kannst.
Nee, das werde ich nicht schaffen.
Ja, und tatsächlich, also selbst ich, wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen Nerd, ne? Also nicht,
naja, nicht du so weißt,
voll
du,
Nerd, wie ich.
Du weißt, was du tust.
Ich, ja, genau. Ja, ich verstehe so einigermaßen größtenteils, was passiert. Und selbst ich bin halt manchmal am Scheitern und krieg's nicht hin. Und das ist halt schon so, für den Normalanwender ist das unmöglich, glaube ich. So, sich so einen Nook hinzustellen mit einem Docker drauf und dann im Reverse Proxy da die Nextcloud drauf bespielen und noch was anderes? Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe auch erstmal jetzt auf dem Network Attached Storage TerraMaster habe ich auch erstmal ein anderes Betriebssystem installiert. Was auch witzig ist, da ist, das Ding musst du aufschrauben. Also willst du sowieso, weil dann kann man noch so SSDs reinstopfen als Cache und so. Aber dann ist da auf dem Mainboard ein kleiner USB-Port, wo nur die ganz kurzen USB, diese Sticks, diese Stecker mit irgendwie 4 GB und dann sind die eigentlich nur ein USB, so ein Stecker.
Und ein Blindstopfen mit ein bisschen Speicher.
Der muss halt sehr kurz sein, damit, sonst passt er da nicht rein. Und auf diesem USB-Stick ist das Betriebssystem.
Ja.
Also das Original-Betriebssystem von TerraMaster wird in diesem USB-Stick, auf dem USB-Stick in dem Gerät ausgeliefert. Damit,
also und das läuft auch von diesem Stick?
Nee, oder? Ich glaube, das wird dann beim ersten Start oder so auch auf dem System irgendwo installiert. Ist ja erstmal, wenn es ausgeliefert wird, ist ja gar keine Festplatte dabei. Muss ja erstmal Festplatten reintun. So, und den kannst du halt austauschen. Ne? Du musst halt auch einen ganz kleinen USB-Stick kaufen. Machst du da diesen TrueNAS oder irgendein anderes Betriebssystem drauf. Ich habe mich für TrueNAS entschieden, weil das Open Source und billig und nerdy ist.
Das ist alles schrecklich. Heute ist für mich tendenziell digitaler Unwägbarkeitstag, aber okay.
Und dann musst du da halt so einen kleinen USB-Stick reinstecken, startest die Kiste und dann kommt da halt irgendwie so eine Linux-Installation hoch. Das ist sehr lustig. Naja, aber auch das ist, glaube ich, nicht für jedermann geeignet.
Aber, wo du wieder Linux sagst, Linux ist mittlerweile für jedermann geeignet und das finde ich eigentlich das
Frappierende. Wenn man es erstmal installiert hat, ja.
Ja, aber das ist ja, das kriege ja sogar ich hin.
Ah ja.
Also das war
auch mit Rechner aufschrauben und USB-Stick austauschen.
Im Zweifelsfall auch mit Rechner aufschrauben, aber in meinem Rechner ist kein USB-Stick. Also jedenfalls nicht drinne, sondern nur von der Seite. Nee, also wirklich, das letzte Mal, dass ich mich ernsthaft mit Linux beschäftigt habe, das war als SUSE Linux noch the big thing war, sozusagen. Also das war ja so damals das Zukunftsversprechen, so vor 20 Jahren oder sowas. Also so wie SUSE Linux das macht, das ist so anwenderfreundlich, das ist so idiotensicher, da kann da gar nichts passieren. Doch, für mich hat es nicht gereicht. Ich habe irgendwann aufgegeben. Und dass ich mir dann irgendwie jetzt gedacht habe, ach, dann lege ich mir noch einen Laptop zu, einen kleinen, und da tue ich dann Linux drauf, weil wer weiß, ne? Tatsächlich auch, weil wer weiß und weil ich es kann, weil ich es einfach haben wollte mal. Das ist wahrscheinlich auch so eine komische Sentimentalität bei mir dann auch.
Und dann staunt man immer, wie günstig eigentlich x86-Hardware ist, ne? Also
das sagt Windows mir jetzt schon wieder nichts.
Was?
Was ist denn?
Naja, also in deinem Mac ist ja wahrscheinlich so ein M1 oder M4 oder was auch immer Prozessor von Apple. Und die Windows-Rechner oder Linux-Rechner, die haben diese x86 Pentium.
Okay. Mhm. Pentium, Celeron. Ja, das kennen wir ja noch.
Oder wie heißen die von AMD? Rützen.
Pentium
Ryzen. Pentium Rützen. Grütze Computer. Ja, die sind halt irgendwie, also aktuell teuer, wegen RAM ist teuer, wegen scheiß AI. Aber ja, eigentlich sind die halt deutlich günstiger als Mac.
Ja, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die, also wie lange das jetzt hält, ne? Also das ist jetzt halt, also mein MacBook hat halt so ein fancy-schmancy, was weiß ich was, Plutonium-Gehäuse oder irgendein Metallgehäuse und ist so, ne? Und mein Linux-Laptop, der hat, ist halt ein Kunststoffgehäuse und so.
Aber ja.
Dafür ist er wahrscheinlich nachhaltiger. Ich habe mir den angeblich nachhaltigsten Laptop aller Zeiten gekauft. Mhm. Nämlich ein Framework. Sagt ihr das was?
Framework? Nee,
ja, muss ich mal angucken. Framework-Laptops. Da hatte ich einen Artikel gelesen bei, ich glaube, es war iFixit. Das sind diese Webseite, die erst jedes neue Gerät auseinandernehmen, dann gucken, wie man es selber reparieren kann und dann davon leben, dass sie Werkzeuge verkaufen, mit denen man das auch reparieren kann. Toller Laden auch. Na, bei denen hatte ich so einen Artikel gelesen. Hier, also sowas haben wir noch nie gesehen, so ein Rechner. Dann habe ich gedacht, ach, das finde ich erstens unterstützt es meine Paranoia, mir noch einen Rechner für Linux zu holen, falls der Ami auf die Idee kommt, uns alles abzuschalten hier. Zumal Tim Cook sich ja offensichtlich ganz extrem bei Trump einschleimt. Also er war ja sogar auf der Premiere von diesem Film von Trumps Frau über sich selbst, den alle, die Dokumentationen machen und kennen, von dem Film sagen, also es ist keine Dokumentation. Eine Dokumentation kann nie hergestellt werden vom dokumentierten Gegenstand selbst. Also das ist halt keine Dokumentation mehr, aber anderes Thema. Und ich fand das halt so super, dass das Ding ist komplett reparierbar. Also du kannst, das wird ausgeliefert in Einzelteilen. Nicht viele Einzelteile, aber so, ich habe so einen Karton aufgemacht, so, mal gucken, aufklapp, ich denke so, was ist denn die Tastatur? Ist ja gar keine Tastatur drin. Kannst du so in den Rechner reinglotzen. So. Und daneben so Speicherriegel. Und ich so, shit, warum ist der Speicherriegel nicht im Rechner, wo er hingehört? Ich habe keine 5 Minuten gebraucht, um rauszufinden, wie ich den Speicherriegel da einknupper, wie ich die Tastatur dran anschließe und sowas. Und du kannst jede einzelne Komponente aus dem Ding einfach austauschen und reparieren. Also wenn du morgen mehr Speicher willst, rein, raus. Es ist selbst für jemanden wie mich absolut problemlos benutzbar, das Ding. Es ist wirklich faszinierend. Und dann bin ich halt hingegangen, hab geguckt, so was empfehlen denn gerade so die Linuxer, was nimmt man denn da? Und da kam ich dann über die Computertruhe, hatte ich ja auch mal erzählt, ne, die alte Rechner annehmen und an Bedürftige verteilen. Weiß ich, hatte ich davon mal erzählt?
Ja, hast du.
Okay. Die installieren überall Linux Mint drauf. Und das las ich auch im Internet gut. Und dann habe ich mir das halt runtergeladen auf einen USB-Stick. Also mit meinem normalen Rechner auf einen USB-Stick geladen, hab den da reingesteckt, installiert, fertig, läuft. Also total faszinierend. Und das sagt sogar so Sachen wie, hier gibt's ein Software-Update, mach doch mal.
Mhm, ja.
Weißt du, ne, aber da überhaupt dran zu denken. Ja, natürlich, jeder Nerd guckt ab und zu mal auf seine Versionsnummern. Aber so ich sag mal, normale Menschen, so Feldwald- und Wiesen-User wie
ich. Nein, aber das gibt's schon lange, dieses Auto-Update und mit Notification.
Okay, aber das fand ich, das wirklich, also die das Gefühl, das ich hatte, als dieses Linux dann lief und ich einfach so einen E-Mail-Client eingerichtet, dies, das und jenes, das Gefühl, das ich hatte, das war ungefähr so, wie damals, als Apple Over-the-Air-Updates fürs iPhone eingeführt hat.
Hm, ja.
So dass du denkst so, ja, genau so, mehr will ich doch gar nicht. Ja, super.
Während du sprachst, habe ich mir jetzt hier so einen Framework-Laptop zusammengeklickt mit irgendwie, was man so haben wollen würde, ja. Was ich so haben wollen würde mit dem mittleren CPU und 2 Terabyte Speicher.
Okay, so viel habe ich nicht. Das ist alles viel kleiner.
So, 2.300 Euro ist doch nicht. Ich nehme das zurück mit. Ist billig.
Ist nicht billig. Naja, ist halt.
Ich weiß auch nicht, was ein Mac in der Ausstattung im Moment kostet.
Genau.
Aber
wahrscheinlich wesentlich mehr.
Also soll ich mir mal einen zusammenklicken?
Also ich habe mir den kleinsten zusammengeklickt. Also ein 12 Zoll oder 11 Zoll. Ne, 12 Zoll hat der. Ich weiß nicht, was da drin ist. Also ich habe nicht viel Speicher, nicht viel. Also ja.
Ich, und 13, das hat, 13, 14 Zoll. Ne, bei MacBook gibt es nur noch 14 Zoll.
Keine 1000 Euro mehr. Hat das gekostet. Ich glaube 800 irgendwas.
Das muss ich
jetzt. Und ich hätte sogar mehr bezahlt, weil ich einfach deren Ansatz total super finde, zu sagen, so, wir bauen jetzt hier ein Produkt, das halt auch in 10 Jahren wahrscheinlich noch funktioniert, weil du zwischenzeitlich einfach Komponenten ausgetauscht hast, die dann ein bisschen moderner sind. Das fand ich irgendwie, wollte ich unterstützen halt letztlich durch Kauf. Weil man das Problem bei solchen Firmen, das ist ja auch immer so, wenn dann irgendwie so ein geiles Handy rauskommt oder so, also so, das halt so ein bisschen eine Zielgruppe in der Nische bedient, die verschwinden halt auch total schnell wieder. Ne? Alles, was geil ist irgendwie und anders ist, Pebble Smartwatch. Auf einmal waren sie wieder irgendwie weg. So, und das ist so meine größte Sorge. Darum habe ich gedacht,
okay, dann bei Apple bin ich mittlerweile bei $3,700.
Okay.
In der ähnlichen Ausstattung. Ja. Okay, das Framework ist doch günstiger. Ist das alles teuer heute, ey? Scheiße.
Ja, ja, Wahnsinn. Aber ich finde den Ansatz von Framework finde ich wirklich so absolut unterstützenswert. Dass ich gedacht habe, okay, ich kaufe mir jetzt einen Computer, den ich nicht brauche, den ich nur haben will aus Gründen der Paranoia und der Neugierde. Dann kaufe ich mir wenigstens einen, der irgendwie, wie nennt man denn das?
Sehr schön.
Die richtige, auf der richtigen Seite steht.
Schön, schön, schön. Ich habe eine wichtige Ankündigung. Ganz kurz, weil ich dafür sehr viel Werbung gemacht habe.
Also, weil ich dafür sehr viel Geld bekomme.
Und das nie Geld dafür. Doch, ich bin einmal zum Essen eingeladen worden, ich gebe es zu. Bestechung. Und zwar werde ich ja oft gefragt von Leuten, die nach Hamburg fahren. So, hier, Tobi, du bist doch Hamburger, mach mal Empfehlung, wo soll ich essen gehen? Habe ich immer Open Kitchen gesagt. Mhm. Mein Lieblingsrestaurant unten am Hafen. Habe ich Mittagstisch aufgegessen, auch abends ab und zu. Ich habe da mal Musik gemacht, da waren auch ein paar Hörer da. Es war einfach sehr, sehr geiles Essen zu einem durchaus angemessenen Preis. Also Preis-Leistung war super, halt ein bisschen teurer, weil es halt einfach sehr, sehr gutes Essen war.
Ja.
So, die haben dicht gemacht.
Oh.
Die gibt es nicht mehr. Ich weiß noch nicht, warum. Ich habe noch nicht mit denen gesprochen.
Das ist echt immer schade.
Es ist wirklich sehr schade.
Personalmangel.
Es ist immer eine Kombination aus vielen Faktoren. Personal ist, glaube ich, schwierig. Wahrscheinlich ist die Miete gestiegen. Es ist einfach irgendwie, es kommt da immer vieles zusammen. Ich weiß nicht, was bei denen der ausschlaggebende Faktor war.
Also die wollen was Neues machen. Bei meinem Lieblingsrestaurant war es Personalmangel. Die haben gesagt, wir müssen hier einfach 6 Tage offen haben, um das Ding, wie nennt man das, sinnvoll betreiben zu können. Und
rentabel,
wir haben Personal für 4 Tage.
Ja.
Zack raus. Schein. Mein Metzger, einer der besten Metzger Berlins, tatsächlich, einer der besten Metzger Berlins, 20 Minuten, 15 vielleicht zu Fuß von mir entfernt, hat Ende letzten Jahres zugemacht. Und jetzt fahre ich dann halt immer irgendwie eine halbe Stunde zur letzten verbleibenden Filiale, was so der Stammsitz ist, und habe dann auch gefragt, wir haben kein Personal mehr gefunden. Gibt halt Jobs, die will keiner mehr machen.
Ja, kann sein. Die wollen was Neues machen, aber nicht da unten am Hafen, sondern in Christuskirche und kommen nicht so selten hin. Also in Hamburg gibt es eine U-Bahn-Station, die heißt Christuskirche.
So.
Und da steht auch eine Christuskirche und
immerhin, auf dem Dom steht kein Dom, wie wir ja gemeinsam feststellen mussten, oder? Waren wir da nicht zusammen unterwegs, als ich festgestellt habe, was der Hamburger Dom ist?
Das wusstest du nicht.
Nee, entweder war ich da auf dem Weg zu dir.
Es gibt aber auch den Hamburger Dom, der eine Kirche ist. Der steht beim Hauptbahnhof.
Ah, jetzt wollt ihr mich aber fertig machen.
Ja, ich habe mal irgendwann als Kind, haben wir irgendwie Radio gehört und dann gab es halt Freikarten für einen Dom zu gewinnen und die Hörer, die das gewonnen haben, sind voll ausgerastet vor Freude und mein Cousin, ich glaube wir waren 8 oder 10 oder so und hat halt mitgehört und der kommt aus dem Sauerland und der war nachhaltig irritiert, so warum freuen die sich so, dass sie den Dom besichtigen dürfen mit Freikarten?
Endlich wieder. Und dann waren wir ganz oben und dann ist das Ding so umgekippt. Der Dom ist umgekippt. Super.
Also für alle, die es nicht kennen, der Dom ist in Hamburg ein Volksfest mit lauter Ausstellern, die Riesenrad und Achterbahn und Geisterbahn, Fahrgeschäfte und Fressbuden, und also ein Jahrmarkt.
Ja.
Kirmes. Wie heißt das? Irgendwo gibt es noch einen anderen Begriff, der heißt irgendwas mit
Kirchweih.
Kirchweih, genau.
Kirchweih. Das ist der Tag, an dem die Kirche geweiht wurde. Da ist dann gleichzeitig das Volksfest.
Gehen alle saufen.
Ja, ne, das ist dann natürlich auch der Markt. Ne? Also früher war das dann, da kamen dann die Marketender.
Mit einem Gaukler.
Genau. Und haben allerhand Narretei getrieben. Natürlich mit EY geschrieben, Narretei.
Narretei.
Allerlei Narretei. So. Und Mummenschanz.
Ach, schön.
Ja. Mir fällt noch eins ein hier, apropos die Staatsmacht greift durch und wir können unsere Digitalkram nicht mehr so benutzen, wie wir es gewohnt sind. Ich habe noch was total Abgefahrenes gefunden und mich dann, weil, hast du schon mal von Meshtastic gehört?
Nee, sagt mir gar nichts.
Meshtastic ist also, kennst du LoRa, Long Range Wide Area Network?
Ja.
Damit kommunizieren, so Wetterstationen und sowas kommunizieren darüber miteinander. Ja. Also sehr weitreichendes Netz halt.
Ja, ich habe den Begriff auch schon mal gehört, im Sinne von Heizungsablese.
Ja, genau, das dürfte auch LoRa sein. Ja, Und es gibt, das kriegst du hier beim Schnellchinesen, kriegst du so Platinen, so LoRa-Platinen, kostet irgendwie 12 € oder sowas. Mhm. Und die kannst du flashen mit einem anderen Betriebssystem und das ist dann das Meshtastic-Betriebssystem. Aha. Und das macht eine Peer-to-Peer-Verbindung zu allen anderen
Meshtastic-Nodes
oder Clients oder wie man es nennt. Ja, das heißt, du hast halt, also du dockst per Bluetooth, also hast eine wirklich sehr komfortable App auf dem Smartphone, dockst per Bluetooth an diese kleine Platine an und die guckt sich dann halt die ganze Zeit um und ja, guckt dann, was gibt's denn, wie viele Leute sind so um dich rum. Und das Coole ist, dadurch, dass es ein Mesh ist, kannst du halt eine Nachricht schicken an jemanden, den du nicht unmittelbar siehst. Der braucht dann halt einfach ein paar mehr Hops. Also der springt dann so von Node zu Node zu Node, bis es angekommen ist. Das ist total lustig.
Geile Idee. Das
so ein bisschen
könnte man ja fast Internet nennen.
Was?
Das könnte man ja fast Internet nennen.
Ja. Also dürfte so ein weitgehend ausfallsicheres, zumindest Textkommunikations-Internet sein.
Witzig.
Und jetzt kommt dann...
Netflix kann man darüber wahrscheinlich nicht gucken.
Nee, eher nicht. Und der erste Kommentar, der jetzt kommt zu diesem Thema, lautet: Ja, aber hast du dir schon mal Meshcore angeguckt? Natürlich habe ich das.
Alter, du bist ja noch viel mehr Nerd als ich.
Nee, guck mal, ich finde Peer-to-Peer-Kommunikation total super.
Ja, ja. Ist auch.
Für Android gibt es da ja auch jede Menge Chat-Clients tatsächlich. Ich glaube, für iOS mittlerweile auch. Ich glaube, Delta-Chat macht sowas. Und ich fand das immer, vor ich weiß nicht wie vielen Jahren, 8 oder 10 Jahren oder so, habe ich einen Typen interviewt, der hat so Katastrophenschutz nach Naturkatastrophen in Haiti war der unterwegs und sowas alles. Und den habe ich halt auch gefragt, wie kommuniziert ihr da eigentlich? Was, ne? Weil da bricht alles zusammen. Er sagte, ja, also Android-Telefone haben das sogar als Bordwerkzeug, die können einfach Peer-to-Peer kommunizieren. Und wir haben halt Clients dafür, also Apps, die fahren wir dann hoch und dann redet halt jedes Handy miteinander. Und irgendwann kommt die Nachricht dann halt auch 30 Kilometer entfernt noch an. Nur halt nicht so unmittelbar. Und das fand ich damals schon total faszinierend. Was, glaube ich, daher kommt, dass ich in sehr, sehr, sehr jungen Jahren CB-Funker war.
Mhm.
Kennt heute auch keiner mehr, ne? Gibt's aber noch. Natürlich. Citizen Band gibt's noch. Und seitdem lassen mich diese Sachen immer nicht los. Also wie kann ich in so eine, ja, so in den Äther hinein kommunizieren und aus dem Äther heraus Kommunikation empfangen, ohne dass ich mich, also ohne dass ich was anderes brauche als ein bisschen Strom letztlich.
Mhm.
Aber ich habe mich da jetzt nicht reingenerdet. Die App ist einfach sehr komfortabel. Man versteht, was man tut.
Das ist immer ganz gut. Ja. Nee, eine tolle Sache, die mir passiert ist, ist, ich bin nach Lanzarote geflogen.
Mhm.
Kann man jetzt sagen, Urlaub ist ja normal, warum fliegst du denn und fährst nicht mit der Bahn? Naja, Lanzarote.
Es wäre mir nicht aufgefallen, wenn du es nicht gesagt hättest.
Lanzarote erreicht man nicht mit der Bahn.
Und Schiff.
Mit dem Schiff hätte ich fahren können. Na, es war eine Woche. Ich habe eine Fotoreise gemacht.
Mhm.
Und zwar hatte meine Frau mir zum 50. damals, vorletztes Jahr, ja, einen Gutschein geschenkt für die Frank Fischer Fotoschule.
Mhm.
Das Frank ist hier im Seewetal, so ein Foto.
Jetzt nicht so Jochen Schweizer, sondern das kann man auch, die löst man dann auch wirklich ein, die Gutscheine, nicht wie bei Jochen Schweizer.
Richtig, genau, das war auch ein großzügiger Gutschein. Und dann gibt es ja bei mir in der Firma noch so ein Fortbildungsbudget von irgendwie 900 € oder sowas im Jahr. Und so eine Fotoreise ist auch Fortbildung. Also die Reisekosten konnte ich darüber nicht abrechnen, aber den Workshop-Anteil sozusagen.
Mhm.
Und dann war die Reise schon erschwinglich. Also eigentlich ist es recht teuer, 2.200 € kostet der Bums für eine Woche Lanzarote, aber inklusive allem, also inklusive Flug, Bustransfer, Hotel, All-Inclusive-Hotel, 2 Fotolehrer oder Trainer, ein Model und einmal alles. Also da ist irgendwie
einmal alles.
Ja, das also alles, also auch oft, wir hatten halt 2 VW-Busse sozusagen oder so 9 Sitzbusse und sind damit eine Woche über die Insel geeiert.
Mhm.
Und das war so gut. Das hat mir so
schön,
gut getan.
Ne?
Lanzarote ist eine ganz tolle Insel. Ich war da noch nie. Ich war noch nie auf den Kanaren. Das war das erste Mal und wahrscheinlich auch das letzte Mal, weil man fliegt 5 Stunden. Da habe ich nicht aufgepasst.
Ja, das ist echt weit. Ja.
Das ist ganz schön weit. Es ist zwar Spanien.
Genau. Ach so. Ja, Malle. Malle bist du ja in einer Stunde.
Ja, andere Seite. So. Also nicht genau. Mittelmeer, sondern da andere Dings. Ja, nee, das ist echt weit weg. So, und Naja, aber also dieser vulkanische Ursprung und gerade Lanzarote ist halt super spannend mit den uralten Vulkanen, also über Millionen Jahre so, und den geradezu neuen, also 1730 bis 36 war da der letzte große Ausbruch. Und das sieht halt quasi noch frisch aus. Also das sind halt so Lavafelder, die sind natürlich schon irgendwie gehärtet und zerbröselt und so, teilweise eben auch schon zu Sand oder Staub, aber eben auch dieses scharfkantige, also es ist schon echt krass, also tolle Landschaft. Und dann...
Auch dieser eine Lavastrand, wie hieß der noch? Das fand ich auch so faszinierend. Timanfaya war das, ne?
Timanfaya ist das Naturschutzgebiet.
Genau, und da gibt es das ist irgendwie alles klein geriebener Lavasand. Ich fand das, mich hat das irgendwie bewegt gehabt.
Ja, der Lavastrand ist, glaube ich, ein anderer. Okay. Da meinst du wahrscheinlich den, wo auch der grüne Teich ist da irgendwie.
Es ist auch vielleicht, ich sollte aufhören zu fachsimmeln, das ist über 20 Jahre her, dass ich auf Lanzarote war.
Ja. Naja, ich habe auch die Ortsnamen, weil ich musste mich auch gar nicht drum kümmern. Ne? Also das hat alles Frank gemacht und Robert, sein Kollege, mit dem er das gemacht hat. Und ich bin einfach immer nur morgens um 9 sind wir in den Bus gestiegen, haben den ganzen Tag mit Fotografieren verbracht, 3-4 Spots angefahren, fotografiert. Beziehungsweise wir sind auch einmal zum Nationalpark Timanfaya, da muss man halt auf den Parkplatz und dann umsteigen in den Bus, weil durch das Naturschutzgebiet darfst du halt nicht mit einem eigenen Auto. Da wirst du mit dem Bus durchgekarrt und kriegst dann halt über die Lautsprecher noch ein paar Infos auf Spanisch, Französisch, Deutsch und Englisch. Also das fand ich schon ganz gut. Ja, das war auch ganz schön. Also so ein bisschen touristische Sachen haben wir auch gemacht, aber naja, war schon ganz cool. So, und für mich war aber das Krasse, also ich habe dann noch am Tag vor der Abreise irgendwie Laufsachen eingepackt, weil ich ja gerne laufe. Und dann frage ich so in einem WhatsApp-Chat, natürlich WhatsApp.
Natürlich. Wo auch sonst? Nee.
Naja, also wenn diese Reise nicht gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, schon Anfang Januar WhatsApp gelöscht. Aber dann hatte ich mich da angemeldet und habe gesagt, ja, ich habe auch WhatsApp. Und dann irgendwie zu sagen, nee, ich habe jetzt doch kein WhatsApp mehr, war mir irgendwie zu doof. Also habe ich jetzt noch extra für die WhatsApp behalten. Und habe ich gefragt, so ja, gibt es schon irgendwie einen Stundenplan, damit ich mal abschätzen kann, wann ich irgendwie aufstehen muss zum Laufen und so. Und Frank so, haha, du glaubst, du kommst zum Laufen? Ja, vergiss es. Also da ist halt jeden Tag irgendwie früh aufstehen, Frühstück, 9 Abfahrt, bis Sonnenuntergang mindestens unterwegs sein. Und dann nach Sonnenuntergang, da wird es ja auch sehr schnell dunkel dann, weil es ein bisschen näher am Äquator ist, als wir das so sind, geht es dann halt zurück ins Hotel, beziehungsweise den einen Tag haben wir dann sogar noch irgendwie Nachtfotografie gemacht, was natürlich dann auch ganz praktisch ist, dass man um 9 oder so anfangen kann mit der Nachtfotografie, weil es halt dann auch schon stockdunkel ist. Und ansonsten halt zurück ins Hotel, eben Abendbrot essen und dann Fotobesprechung. Ne? Also jeden Tag konnte man halt so 3 Bilder aussuchen, die dann besprochen werden sollten. Wir waren 11 Schüler, also 33 Bilder. Das war dann auch schon noch ganz schön viel und hat teilweise halt dann bis um 12, 12:30 gedauert, bis wir fertig waren mit der Bilderbesprechung. Und dann, also außer Schlafen und Essen haben wir eigentlich uns nur mit Fotografieren oder Fotobesprechen beschäftigt. Und das war echt gut.
Druckbetankung.
Also, eine Woche. Ja jetzt keine Überraschung, aber üben hilft halt. Also das ist halt so ein Trainingslager gewesen. Und das ist, wenn du etwas so intensiv trainierst, eine Woche lang dich nur mit Fotografie beschäftigst, dann wirst du halt notwendigerweise besser. Und das hat mir richtig viel Freude bereitet. Also das war richtig toll. Ich habe ganz viel Filterfotografie gemacht, also so Langzeitbelichtung von Wellen und am Strand halt. Dann haben wir einen Panorama-Workshop gemacht. Habe ich auch noch. Also ich habe einen neuen Begriff gelernt, den kannte ich noch nicht. Nodalpunktadapter. Wusstest du, was ein Nodalpunktadapter oder was der Nodalpunkt
mit
ist?
Mit N oder mit M?
Mit N, N, N-O.
Nodalpunktadapter.
Ja.
Das, nein.
Also wenn man ein Panorama belichten will, so mit mehreren Belichtungen und dann per Software zusammensetzen will, kann man aus der Hand machen und sich einfach so drehen und halt viele Bilder machen und hoffen, dass es irgendwie geht. Schwierig wird es, wenn du Dinge im Vordergrund hast, weil dann gibt es ja diese Perspektivveränderung. So, und der Nodalpunkt ist der Punkt, um den sich die Kamera drehen muss, damit es keine perspektivische Veränderung geht von Dingen im Vordergrund.
Knotenpunkt.
Ja, vielleicht. So, ja. Von den Licht.
Node. Node. Genau. Ja.
Und Node. Der ist interessant. Ich habe halt irgendwie, als Frank die Frage stellt, so, was glaubt ihr, wo dieser Punkt ist, um den sich die Kamera drehen muss, da habe ich gedacht, der Sensor. Ne? Also ja, nicht mein Kopf, ist schon klar, das ist falsch, wenn ich es irgendwie mich um meine eigene Achse drehe. Ich dachte, der Sensor. Nee, der ist deutlich weiter vorne, irgendwo nahe dem Frontelement der Linse. Oh Gott. So, und wenn du dann ein Stativ hast, und ein schönes Panorama machen möchtest.
Ah, der Nodalpunktadapter versetzt den Stativanschluss dahin, wo dieser Nodalpunkt auch ist.
Genau, so dass, also wenn du da die Kamera auf dem Stativ drehen möchtest,
ja,
dann willst du sie nicht um die Kamera drehen, also der, du willst nicht den Sensor über, ja, dem Mittelpunkt haben, sondern das Frontende der Linse. Das heißt, es ist so eine Verlängerung nach hinten, mhm, und du schwenkst die Kamera quasi so hinten so durch. Und da hatten sie halt welche dabei, Robert und Frank, und konnten wir ausprobieren und lernen, wie man das einstellt, den Nodalpunkt identifiziert.
Wie auch immer, und jetzt erstmal, hast du Fotos davon online, die man hier?
Ja.
Okay.
Ja.
Kannst du, verlinke ich später in, ja, für die Shownotes, ist schon, ja.
Ansonsten mick.fm, M-I-K, Martha Ida Konrad, Friedrich Martha, / Lanzarote Fotos. Fotos mit F, alles ein Wort. So, da ist das komplette Album mit allen Bildern. Ich bespreche das auch im
Detail. Zu Adobe. Ah ja, jetzt.
Okay. Ja, ja. Mhm. Ich bespreche das auch alles im Detail im Einschlafen-Podcast. In der ersten Episode habe ich gerade mal den ersten Tag geschafft, weil ich auch noch das Ganze buchen. Übrigens habe ich da 1800 Euro für die Reise angegeben. Da habe ich den Gutschein von meiner Frau vergessen. 2200 ist richtig. Genau, und da ist irgendwo ein Riesenpanorama. Ich glaube sogar auch oben. Und könnte jetzt den Deep Link schicken. Aber ja, da ist nichts im Vordergrund. Also da habe ich das mit dem Nodalpunktadapter gemacht, aber ich habe da, das hätte ich auch aus der Hand machen können, ehrlich, ja, gesagt, weil da ist nichts, nicht viel im Vordergrund. Stehe ich oben auf der Klippe, oben da bei diesem La Graciosa Mirador del Rio. Falls du dich erinnerst, ganz im Norden ist noch so eine vorgelagerte Insel, da kann man so rüber gucken von der Klippe aus.
Hm, nee, erinnere mich nicht dran.
Ja, nee, also das habe ich da gelernt. Ein D-Filter, Leute, weil es waren nicht nur zwei Trainer und 11 Teilnehmer, von denen habe ich allen gelernt, also nicht nur von den Trainern, sondern auch von den Teilnehmern, weil es war keiner blutiger Anfänger, also, ja, 6 Frauen, 11 Männer und alle konnten was, also von, die Jüngste war 32, die Älteste war 79 und alle waren, also erstens super nette Leute und auch gute Fotografen, also von jedem konnte ich irgendwie was mitnehmen und was lernen, total super. Die beiden Trainer waren sowieso gut und naja, also dieser Trainingslager-Effekt, das war schon echt stark. Und dann gab es eine Rallye, wir haben einen Tag, sind wir auch später aufgebrochen, ich glaube um...
Habt ihr euch SUVs gemietet und seid den Strand lang geknallt?
Nee, wir sind alle mit dem Bus nach Arrecife gefahren, so, worden, das ist da die Hauptstadt. Also wir waren so ganz im Süden, das war eigentlich eher, also wir haben Playa Blanca, da haben wir überhaupt nichts gemacht, da auch nichts ist. Also da ist ein Leuchtturm, der ist ganz nett und dann ist da irgendwie, ja, so ein bisschen Strand, weiß ich nicht, also... War jetzt nicht, also wir haben da nicht so viel gemacht. Arrecife ist ein ganz nettes kleines Städtchen, völlig abgeranzte Innenstadt. Also in der Fußgängerzone sind so komplett verfallene Läden, wo halt schon offensichtlich seit Jahren nichts mehr drin ist. Das, aha, ist immer ein ganz merkwürdiges Zeichen. Aber irgendwie mochte ich das, das war ganz nett. Und da gab es eine Rallye, sind wir einfach um 10 Uhr oder 10.30 Uhr da rausgeworfen worden. Und dann hieß es, um 15 Uhr seid ihr wieder hier. Wenn ihr nicht hier seid, habt ihr halt verloren. Dann gibt ihr gar keine Punkte. So.
Aber gab es denn Aufgaben, die zu lösen waren?
Okay. Wir haben einen Zettel gekriegt mit 25 Aufgaben, die teilweise auch erstmal schwierig zu verstehen waren. Also musstest du erstmal rausfinden, was bedeutet denn diese Aufgabe? Also sowas wie eine schwarze Straßenkatze, ne? Oder eine fremde Person, die hüpft. Oder Fuerteventura.
Ne? Und Fuerteventura.
Ja.
Irgendwo ein Reisebüro suchen.
Ja. Kannst du machen, aber du kannst auch einfach Fuerteventura fotografieren.
Ach so, das geht ja von da. Okay.
Das ist sichtbar. Also von Playa Blanca noch besser, das ist ja quasi direkt gegenüber. Also als wenn ich aus dem Hotelzimmer geguckt habe, konnte ich halt Fuerteventura gut sehen. Von Arrecife ging es so. Aber ja.
Sagt man eigentlich Arrecife oder Arrecife?
Weiß ich nicht.
Ah, ja.
Arrecife.
Arrecife.
Weiß ich nicht. Die Hauptstadt. Und dann, ja, weiß nicht, der Turmuhr, also da ist so ein Kirchturm mit einer Turmuhr. Und um genau 13.13 Uhr, ich hätte natürlich 13.12 Uhr viel besser gefunden. Aber 13.13 Uhr sollten wir diese Turmuhr fotografieren. Und dann gab es halt für jede gemachte Aufgabe gab es halt einen Punkt, wobei interessanterweise Frank und Robert getrennt beurteilt haben. Und bei einigen Bildern hat Frank gesagt, die Aufgabe ist nicht gelöst. Und Robert hat aber gesagt, die ist gelöst.
Good cop, bad cop.
Ja, so ein bisschen. Und weil teilweise war es halt nicht ganz klar, ist diese Aufgabe jetzt gelöst oder nicht. Und dann gab es für einzelne Aufgaben, also 6 von diesen 25 gab es dann noch mögliche Zusatzpunkte, 1 bis 3 mögliche Zusatzpunkte pro Trainer für entweder Technik oder Gestaltung, also Komposition oder Kreativität. Und Am Anfang bin ich so, ach, ich weiß gar nicht so. Und ich hatte echt langsamen Start, habe so die Sachen, die einfach waren, irgendwie schnell gelöst. Eine Sache konnte ich gar nicht lösen. Da war Rodriguez auf dem Wasser, habe ich ja nicht gelöst.
Rodriguez bekommen. Auf dem Wasser?
War eine Aufgabe. Und ich habe gleich gedacht, na gut, wir sind da rausgeworfen worden an einem Parkplatz und da war gleich so ein Hafenbecken.
Vielleicht gibt es ein Boot, das Rodriguez heißt.
Genau, wahrscheinlich gibt es ein Boot, das Rodriguez heißt. Ich habe es aber nicht gefunden. So, und
hättest du einfach einen Typen fotografieren können, der auf dem Boot ist und hättest gesagt, der Typ heißt Rodriguez.
Das haben auch einige gemacht, okay. Wir haben keinen Punkt bekommen. Weil sie halt nicht belegen konnten. Wenn man hinterher noch ein Foto mit seinem Perso oder so bekommen hätte, dann ja.
Okay.
Naja. So, schade. Und das hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich habe, eine Aufgabe war 12 Palmen im Sand.
Ja.
So, es gibt einen Sandstrand, da sind auch Palmen.
Hast du doppelt belichtet, habe ich gesehen.
Ja, es ist halt sehr schwierig, genau 12 rauszusuchen. Es ging zwar, andere haben das gemacht und auch geschafft. Ich fand das dann aber hässlich. Also ich fand die Perspektive doof. Dann habe ich mir eine Ecke mit 6 Palmen gesucht und doppelt belichtet, ja. Naja. Großer Spaß. Also ich weiß, dass da bin ich halt sehr privilegiert, dass ich das machen durfte und konnte und habe natürlich auch wieder Flugscham aufgebaut, aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir das machen konnten.
Ja, und auch das mit dem Fliegen, ne? Wir lernen ja immer wieder, das Klima retten wir nicht, indem wir Bambuszahnbürsten kaufen. Nee. Das retten wir eher, indem wir für politische Verhältnisse sorgen, in denen uns das Fliegen so sehr erschwert wird, dass niemand es mehr macht oder nur noch diejenigen, die es dringend brauchen. Ich finde das auch immer wichtig. Also ich finde es auch sehr unangenehm eigentlich, dass auch wie du so sagst, wir haben mich wieder geflogen. Eigentlich sollten wir das lassen. Ja. Eigentlich sollten wir lassen, uns für irgendein Verhalten so a priori da schon um Verzeihung zu bitten.
Du meinst, diese individuelle Verantwortung sollten wir nicht mehr übernehmen?
Doch, die sollten wir durchaus übernehmen, aber wir sollten uns nicht scheiße fühlen, wenn wir sie mal nicht übernommen haben, weil das nämlich, glaube ich, auch ein Trick ist. Das ist einerseits ein Trick derer, die davon profitieren, dass die Verantwortung nicht übernommen wird, und es ist natürlich auch ein Trick vor allen Dingen der Leute, die selbst derart verantwortungslos sind, dass sie nach jedem Strohhalm greifen, um andere der Verantwortungslosigkeit zu bezichtigen. Ja, warum soll ich das denn? Tobi, mach's doch auch. Was willst du, Tobi? Tobi, warum redest du mit mir über Klimaschutz? Du fliegst doch. Das ist ja das, was sie versuchen. Also es wird ja immer, wenn du, das ist ja ein globales Problem. Das heißt, du kannst es eigentlich nur aus der Perspektive der gesamten Menschheit betrachten. Und du kannst es eigentlich auch nur aus der Perspektive der gesamten Menschheit diskutieren. Das heißt, es muss halt teurer werden für diejenigen, die zu viel CO2 in die Atmosphäre pumpen. So.
Ja.
Und da kannst du auch nicht Länder miteinander vergleichen. Das ist ja immer so der dümmste Vergleich. Ja, Deutschland ist ja nur für 2,2% der weltweiten CO2-Emissionen
verantwortlich.
Nee, das ist ein völlig falscher Ansatz. Für wie viel sind die Deutschen pro Kopf verantwortlich? Vergleich doch einfach mal pro Kopf um die Welt und dann funktioniert dieses Argument auch schon nicht mehr. Und ich finde das halt sehr, sehr wichtig, da nicht immer wieder auf so eine, das ist ja im Grunde eine Abwandlung des Pars pro Toto, wird halt so getan, als würde gar nichts was nutzen,
oder
weil es, wenn einer nichts nutzt. Das hast du halt auch bei diesen Diskussionen jetzt, die in letzter Zeit um diese Teilzeitdiskussion, die jetzt in der Politik war. Da war so viel Pass pro Toto. Also ich kann ja nur aus meiner Erfahrung, also wenn ich 2 Stunden länger arbeite jeden Tag, dann kriege ich auch 2 Stunden mehr geschafft. Ja, herzlichen Glückwunsch, dass so viel Arbeit da ist bei euch. Bei mir nicht. Wenn ich 2 Stunden länger schneide jeden Tag, dann schneide ich leere Sendungen, so, weil es werden bei mir keine nachgefragt. Ja, das ist so kann man nicht argumentieren. Du kannst immer nur, du musst halt, ich finde, man muss halt immer gucken, worüber redet man, und Land X gegen Land Y ist halt schwierig, funktioniert halt nicht. Das Einzige, wo das funktioniert, über Länder nachzudenken, ist halt da, wo Gesetzgebung stattfindet, weil das geht halt nicht. Du kannst nicht hier Gesetze für, weiß ich nicht, wen machen, Indien oder sowas. Ja, darum, also ich wollte dich eher darin ermutigen, dich nicht, du sollst dich schämen, aber du sollst nicht a priori um Verzeihung bitten für ein Verhalten, das man dir möglicherweise vorwerfen kann. Und das dir auch nur von Leuten vorgeworfen wird, die selber sehr genau wissen, dass sie noch mehr Dreck am Stecken haben als du.
Du sollst dich was schämen, hast du gerade gesagt.
Na gut. Du solltest dich was schämen. Tobias Bayer. Du solltest. Dr. Tobias Bayer. So, ne? Das ist doch immer so. Tobi, kommst du mal? Oder Tobias, kommst du mal bitte?
Du solltest dich jetzt aber.
Du solltest dich
endlich mal was schämen.
Ich hatte sogar mal einen Jingle. Holger Klein, du solltest dich was schämen. war damals bei Radio Fritz noch und das war die Oma, die Oma oder die Mutter eines unserer Producers. Das ist eine echte Person, die das, ja. Euer Klein, du solltest dir vielleicht was schämen. Ja, aber nee, ich schäme mich auch. Ich fahre, weißt du,
ich fahre einen Verbrenner.
Kann ich dir vorwerfen, dass du fliegst? Ja.
Nein, kannst du nicht. Ich habe auch gar nicht befürchtet, dass mir irgendwer was vorwirft. Was mir viel wichtiger ist, was ich transportieren wollte, ist nicht, dass ich mich schäme, das geht euch alle eigentlich nichts an, sondern dass ich mir meiner Privilegien bewusst bin. Und das finde ich wichtig, dass sich jeder seiner Privilegien bewusst ist.
Aber das ist doch aber auch, ich meine, guck mal, du bist irgendwie, hast eben selber gesagt, ich darf nicht mehr programmieren. Das liegt daran, dass du Chef bist. Also das ist doch jedem klar. Obwohl, nee, es ist eigentlich nicht. Nee, du hast recht.
Ich darf ja programmieren.
Ja, schon klar. Nein, mir ging es
jetzt nicht halt darum, dass lustig
du,
über mich.
Mir ging es jetzt um die Privilegien. mir ging es jetzt darum, du bist halt, da irgendwie, weiß ich nicht, wie man es in einem Unternehmen, das mich einstellen würde, würde man es wahrscheinlich Abteilungsleiter nennen oder sowas.
Ja.
Und Abteilungsleiter sind halt privilegierte Leute. Nur wie ich das sage, fällt mir auf, dass fast alle Abteilungsleiter, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, sich ihrer Privilegien nicht bewusst waren, tatsächlich.
Ja. Oha.
Oder es zumindest nicht öffentlich gemacht haben, dass sie sich derer bewusst sind.
Also es ist jetzt kein Privileg, dass ich nicht mehr programmieren darf. Meine Rolle hat andere, ganz andere Privilegien.
Ja, stimmt.
Und Nachteile.
Aber ja. Nee, aber ja, natürlich ist man sich seiner, ja, nee, die wenigsten sind, ach ja, je länger ich drüber nachdenke.
Ich glaube nicht, dass die meisten sich ihrer Privilegien bewusst
sind. Nee, die wenigsten sind sich ihrer Privilegien bewusst.
Aber das war auch so schön auf dieser Reise, weil die meisten Teilnehmer waren sich ihrer Privilegien sehr bewusst. Ich meine, es ist halt eine teure Sache, ne? Also wer kann schon 2200 Euro ausgeben für eine Woche Urlaub?
Das ja, aber ist halt das ist ja wahrscheinlich dann sogar bei jedem und jeder, die 2 Mille für eine Woche Urlaub hinlegt, wird zu irgendeinem Zeitpunkt sagen, meine Fresse, geht's mir gut.
Ja.
Aber sich seiner Privilegien bewusst zu sein, das fängt ja doch noch viel früher an.
Na klar. Ja. Nur ich hatte
Eindruck, check deine Privilegien, Dönermann. War mal ein Sendungstitel in der Vrindheit. Ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber ich glaube, es war ein Dönermann, der sich kategorisch geweigert hat.
Das mit witzig, Alexandra, wie man sich manchmal so an
mit Alexandra
Sendungstitel
zu reden.
Erinnert, ne? Ja. Ich hatte ja letztens wieder, als du dieses mit dem Handfeger auf Bastodan gepostet, ist mir dieser heiße Feger-Sendungstitel von 1900, was weiß ich, was eingefallen. Also ja. Das war ja eine unserer ersten Sendungen, also 2012 oder so. Witzig, wie sich so einige Sachen dann doch eingeprägt haben.
Stimmt, ja. Ich glaube, das war wirklich ein Dönermann, der konsequent nicht mit ihr, sondern nur mit ihrem Freund gesprochen hat.
Hier, noch ein Privileg, bevor
noch
wir
ein Privileg.
Wir haben im Wohnzimmer einen Fernseher. Und irgendwann habe ich halt meinen alten Plattenspieler wieder aufgebaut. Mhm. An dem Fernseher hing so eine Soundbar, ne? Also so eine Sony Soundbar mit.
Das ist so ein Lautsprecher, der so quer drunter liegt, ne?
3.1 System, genau. Und unter dem Fernseher lag so ein langes Ding mit irgendwie links, rechts und Center. Und Center ist ja heutzutage wichtig beim Fernsehen gucken, weil sonst kann man keine Dialoge mehr verstehen. Und,
warte mal.
Stereo reicht ja nicht mehr.
Ich weiß gar nicht, ob mein Fernseher Stereo kann, ehrlich gesagt. So. Also ich gucke halt auf meinem Fernseher mit den Lautsprechern, die da eingebaut sind. Und ich finde, klanglich ist das alles ganz, ganz schlimm geworden in den letzten Jahren.
Ja, und ich glaube, das liegt daran, dass aufgenommen wird optimiert für 5.1 Systeme oder 7. oder was auch immer, halt für Surround. Und die Stimmen werden, also die Dialoge werden immer auf den Center ausgerichtet, damit wenn du eine Szene guckst und da ist ein Dialog, das ist meistens Center. So, wenn du jetzt aber aus diesem 5.1 auch eine Stereo-Sache machen möchtest, dann musst du quasi diesen Dialog dann auf links, rechts, auf Stereo quasi rechnen.
Würde es helfen, wenn ich auf Mono umstelle?
Weiß ich nicht. Also das ist wirklich von Film und System abhängig. Das ist, ziemlich kompliziert und komplex. Vielleicht wird auch teilweise in Stereo aufgenommen, aber am Ende hast du halt viele Spuren und musst halt überlegen, was mache ich mit diesen Spuren, mit diesen Audiospuren. Und typischerweise so bei Hollywood-Filmen oder irgendwelchen großen Produktionen hast du halt viel Wumms, das dann irgendwie für Surround ist und Musik, die für Stereo ist und Dialoge, die eigentlich für Mono sind, also für ein Center. So, und deswegen hatte ich so eine 3.1 Soundbar und an dieser 3.1, ich habe extra eine ausgesucht, die auch einen analogen Eingang hat, damit ich da den Plattenspieler ranhängen kann.
Ja, aber hat der einen Vorverstärker, deinen Plattenspieler?
Nee, da habe ich halt einen externen Vorverstärker.
Ach so, okay, ich dachte, du
hättest... Kostet einen Zehner, keine Ahnung, was ist halt...
Phono Preamp kostet nichts mehr.
Billiges Phono Preamp-Teil mit irgendwie zwei lustig leuchtenden Röhren und dann kommt da halt eine Mini-Klinke raus, die geht in die Soundbar. Das hat funktioniert, aber war halt nicht gut, war halt kein geiler Sound, weil diese Soundbar ist halt ausgelegt für, jetzt klingt das Fernsehen einigermaßen okay. So, dann habe ich irgendwann festgestellt, ach, ich habe ja noch den alten HiFi-Verstärker. Den hatte ich Steff hatte damals... ihre Sony-Anlage noch mit hier in die Ehe gebracht, sozusagen. Und dann hatten wir so alte Stereo-Komponenten mit einem alten Sony-Plattenspieler und einem Sony-Verstärker. Irgendwann musste ich einen neuen kaufen, weil der kaputt ging und auch der Kassettenrekorder. Also da hattest du ja irgendwann dein geklautes Tape-Deck noch irgendwie angeboten.
Ich versuche gar nicht, das aufzulösen.
Sky ist irgendwann ist mit deinem geklauten Tape-Deck durch Berlin gelaufen.
Genau, ist einfach das geilere Bild. Sky ist mit meinem geklauten Tape-Deck durch Berlin gelaufen. Was macht das mit euch? Ladet mich doch mal zu eurer Party ein.
Und hatte übrigens auch einen Nervenzusammenbruch. Aber ja, das war genau. Das ist auch ein ganz anderes super. Thema. Egal. Sky geht's wieder gut übrigens. Und ja,
zumindest als Sky mit meinem geklauten Tape-Deck durch Berlin lief, hatte er
zumindest
einen Nervenzusammenbruch.
Fiel mir dann ein. Und ich hatte auch noch Stereo-Boxen. Die hatte mein Papa damals, Anfang der 90er, glaube ich, oder Ende der 80er, im Dodenhof gekauft. Der Dodenhof ist so ein großes Einkaufsparadies zwischen Hamburg und Bremen. Mhm. Und ja, da konnte man halt alle möglichen Sachen kaufen, unter anderem gute Boxen. So, und da war er sehr stolz drauf. Ich glaube, er hat damals sehr viel Geld dafür bezahlt. Wahrscheinlich so 400 Mark oder so. Ich weiß nicht. Also was man halt damals so für HiFi-Komponenten ausgegeben hat, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgeben wollte.
Weiß ich so, auch nicht mehr.
Die habe ich wiederbelebt. Und dann habe ich halt den Plattenspieler, erstmal habe ich mir dann diesen Dual-Plattenspieler von einem Hörer geholt. Und dann habe ich den an diesen Sony, an den alten Sony-HiFi-Verstärker angeschlossen. Und dann diese ELAC-Boxen aus den frühen 90ern
wahrscheinlich. Ja, damals war das gutes Zeug, ELAC.
Mhm. Oh, und das klang so geil. Und dann ging leider der Plattenspieler kaputt, die Geschichte habe ich auch. So, da habe ich noch einen anderen Plattenspieler. Und irgendwann dachte ich so, jetzt ist aber auch eigentlich blöd, dass ich so einen HiFi-Verstärker und geile Boxen, aber den Sound vom Fernseher, der kommt irgendwie aus diesem komischen Soundbar. Ja. Die ist nicht ranzig, aber die war halt dann so, gegen die ELAC-Boxen war das
ein bisschen
halt
Schäps. Hm?
So, und dann, weil ich ja privilegiert bin und ganz viel Geld habe, dachte ich, jetzt konsolidiere ich das mal. Ne? Streamline ich mal mein Setup, wie man irgendwie wahrscheinlich heutzutage sagen würde. Und habe gedacht, jetzt kaufe ich mir mal so einen modernen Verstärker, so einen AV-Receiver, wo man halt hinten so lauter HDMI-Eingänge hat, wo man dann eben auch die Dinge für den Fernseher, und dann gibt es halt einen HDMI-Ausgang. Damit geht es dann zum Fernseher. Und da gibt es jetzt auch dieses eARC-System, dass halt der Verstärker mit dem Fernseher kommunizieren kann. Und das geht dann halt also auch in beide Richtungen. Das heißt, der Sound vom Fernseher, wenn da was rauskommt, was es bei mir nicht mehr tut, weil mein Fernseher ist mittlerweile eigentlich nur ein Display, weil der Empfänger da drin ist geschmolzen bei irgendeinem Blitzeinschlag. Mein Receiver ist ja auch extern mittlerweile, also Fernsehreceiver. Und den benutze ich nur noch zwischen Weihnachten und Neujahr zum Darts gucken. Ansonsten ist der auch aus. Naja, egal, zumindest ja, so ein AV-Receiver sollte her. Und dann eben wahrscheinlich
was
auch
Ordentliches.
Die richtigen Boxen dazu, dass ich dann eben auch, also ich habe zwar die beiden schönen ELAC-Boxen, aber ich habe ja keinen Center-Lautsprecher. Also wollte ich einen Center-Lautsprecher und einen Subwoofer und dann die beiden ELAC-Boxen. So, habe ich ein bisschen eBay-Kleinanzeigen, weil ich wollte es dann doch nicht in neu, das ist auch Verschwendung, keine Ahnung. So, und habe dann tatsächlich einen passenden Denon AV-Receiver bei Kleinanzeigen gefunden und ein sehr schönes Set an Harman Kardon 5.1 Boxen, also gleich alle sechs, zu einem sehr günstigen Kurs, 200 Euro wollte er haben. Und das fand ich fair. Und der Amp sollte irgendwie 300 statt 400 kosten oder so. Ja, dann bin ich los, die Boxen eingesammelt, irgendwo in Schwarzenbeek da hinter Hamburg und wollte dann den Verstärker abholen und den gab's dann nicht mehr. Also die Frau hat mich geghostet. Das war irgendwie, war dann weg. Ich war halt voll genervt und habe dann auch bei Kleinanzeigen nichts Passendes gefunden. Da dachte ich, ach, fährst mal zum Mediamarkt.
Bist du bei Satan vorbeigefahren?
Ja, fährst mal zum Mediamarkt und guckst mal, was die so haben. Und da, also ich bin von allem guten Glauben abgefallen, weil ich bin beraten worden. Da stand halt, also bei dem Mediamarkt, der früher ein Saturn war, am Hamburger Hauptbahnhof.
Ja.
Da bin ich rein nach oben zu den HiFi-Komponenten. Mhm. Und da stand dann ein Typ da an seinem Platz und klickte auf seinem Computerraum. Ich so, Entschuldigung, haben Sie kurz Zeit? Ja, wenn es um HiFi geht. Ich so, genau.
Ist ja ein Ding.
Und ja, wie kann ich denn helfen? Ich so, ja, ich habe genau das beschrieben, was ich dir auch gerade beschrieben habe. Hier, ich will das und das ersetzen. Hätte gern einen Receiver. Und hast du denn schon Boxen? Ich so, ja, ich habe Boxen. Ja, welche denn? Ja, Harman Kardon. Ja, welche denn genau? Die 25er, 65, was hast du denn? Ich so, nochmal nachgeguckt, was habe ich denn gekauft? HK, wie heißen die? HK TS65. Dann sag ja, dann nimmst du den Yamaha. Ich so, ich wollte eigentlich nach dem Denon gucken. Nee, nimm mal den Yamaha, der ist eher an dem, was Harman früher gebaut hat. Ich so, ach so. Und dann zeigt er mir den und sieht gut aus. Und den direkt dann, also der sollte irgendwie 499 kosten oder was? Oder 300? Nee, 499. Und ja, runtergesetzt von, so wie sie es da immer machen. Er meinte, ja, nee, der ist halt 100, der ist tatsächlich gerade runtergesetzt, aber der ist auch nur 100 Euro günstiger als sonst und nicht 300, so wie es da steht. War total ehrlich. Und dann gucke ich daneben, cool, steht auch ein Yamaha, der sah so ähnlich aus, für 1399. Und dann frage ich, ist echt, also, normalerweise kaufe ich immer rechts unten. Warum bietest du mir denn nicht den teuren da an? Mhm. So, genug Geld hätte ich wohl. Nein, nicht, dass ich den kaufen würde. Aber also, ja, da brauchst du aber erstmal neue Boxen, weil die fliegen dir damit auseinander.
Ah, okay. Ja.
Und zu viel Leistung. Dann verkaufe ich dir noch hier die Kanton-Boxen. Genau. Okay, nee, lass mal. Und dann und das war so nett, weil dann hat er mir genau erklärt, warum das jetzt genau der richtige ist. Und jetzt habe ich hier so ein Yamaha RX V6A. Verstärker mit geilen Boxen. Das war sogar noch so ein Mikrofon, so ein Einmessmikrofon mit dabei. Das hat dann irgendwie diese 5.1 Sachen richtig messen kann, damit das auch alles gut klingt.
Und zum richtigen Einmessen natürlich auch Brothers in Arms von Dire Straits auf Vinyl. Die Japan-Pressung.
Nicht. Einmessen, da spielt das System selber irgendwelche komischen Chirp-Laute ab. Das ist ganz geil. Ja, und dann haben wir damit irgendwie Stranger Things, die letzte Staffel, geguckt und da bumst es ja auch ganz viel so mit irgendwie Special Effects und so. Es war schon echt geil, weil also ich habe ja gar nicht alle 6 Boxen angebaut, sondern nur den Center, den Subwoofer und eben hinten 2. Aber die links, rechts sind die ELAC-Boxen. Und da meinte er auch so, oh ja, wenn du die als Stereo-Frontpaar nimmst, dann wird es bestimmt richtig gut, sagt er. Und er hatte recht. Also das ist richtig geil. Also jetzt habe ich hier Home-Kino vom Feinsten. Und wenn ich jetzt eine Platte auflege, Plattenspieler ist jetzt auch halt direkt da angeschlossen, dann schaltet der halt automatisch um auf Stereobetrieb. Und klingt mega gut. Also sehr, sehr glücklich.
Ja, ich bin von all dem ja weg. Nee, ich hatte so mit Ende 20, Anfang 30 hatte ich so meine High-End-Phase.
Es ist ja nicht mal High-End, das ist ja Mid-End, was ich hier habe. Ich bin einfach glücklich damit.
Ja, aber mittlerweile bin ich halt echt glücklich mit Mono. Ein Mono-Hörfunkempfänger. Super.
Ja, ach, das war schön.
Kommen wir zu den Nachrichten.
In den Nachrichten von gestern muss ich mal eben nochmal sagen, Samstag 31.01. steht dann auf Fußball-Bundesliga, Harburger SV und Bayern München trennen sich unentschieden. Das ist eine Nachricht und sie schreiben Hamburg falsch.
Sehr schön. Ach so, Harburg. Ich dachte, vielleicht ist das irgendwie so, weiß ich nicht,
ja.
Harburg in der Oberpfalz oder irgendwie.
Harburg.
Harburg.
Das ist ja, wo die Harburg ist. Harburg.
Genau, Harburg. Wo die Harburg steht. In Nordhessen, da steht die Harburg und da jetzt wäre ich im
Leben. Ah, nee, die heißen Habsburger, ne?
Naja, ach so, die mit der Lippe, ja, das sind die Habsburger.
Oh, mein Bruder war so glücklich. Naja, egal.
Dann ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth gestorben. Ja.
Ja, das ist tatsächlich eine Nachricht, weil die war ja doch echt prägend in
unseren. Ja, absolut, das war eine von den Guten.
Das war eine, wo man sich noch drauf verlassen konnte, wenn die was sagt, dann ist das kein Scheiß.
Na, vor allen Dingen, der man dieses christlich auch gut abkaufen konnte immer, fand ich. Ja.
Wahrscheinlich werde ich jetzt dafür zerrissen und mir wird tausendmal gezeigt, wie viel Scheiße sie geredet hat. Aber ja, die Wahrnehmung damals war halt so.
Genau. Also.
Ja. Ukraine-Gespräche. Zelensky, Verhandlungen in Abu Dhabi auf Mittwoch verschoben.
Ja, wahrscheinlich hätten sie morgen auch nicht mehr gebracht, als sie am Mittwoch bringen werden. Ne?
Ja. Ich habe da auch nicht, du hast auch keine Hoffnung, ne?
Ah ja, Hoffnung habe ich immer. Also wenn ich keine Hoffnung hätte, dann hätte ich schon längst Leute erschossen. um nicht immer mich selbst erschießen zu müssen. Aus Hoffnung zu sehen, wird man ja auch verrückt von. Hoffnung schon, aber das ist halt, ich kann ja verstehen, dass da jetzt so verhandelt in Anführungszeichen wird und sowas, aber man sieht ja, wie die Russen drauf sind. was man dann immer noch so ein bisschen mitbekommt an Berichten, auch aus Russland. Da gibt es ja ganz gute Medien, die dann auch russische Medien übersetzen. Decoder.org ist ja so ein Ding, was ich ganz gerne lese. Was man so mitkriegt, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Russinnen und Russen, also ganz Russland, das irgendwie schlecht finden würde, aber unter der Knute von Putin steht. Das ist gerade, das scheint so zu sein. Die Befürwortung dieses Krieges ist hoch. Anscheinend gab es neulich im Spiegel einen Artikel, es gibt so ein russisches Meinungsforschungsinstitut, die immer noch versuchen, irgendwie Daten zu erheben, obwohl sie mittlerweile auch unter verschärfter Beobachtung stehen und sowas. Und das war äußerst ernüchternd, da zu lesen, dass praktisch, ich weiß nicht mehr, 80% der Russen der Meinung sind, dass die EU oder die NATO oder die Amerikaner diesen Krieg angefangen hätten und sowas. Also das ist, ich sehe da wenig Spielraum, sagen wir mal so. Ich sehe wenig Spielraum. Natürlich kann ich es auch nicht beurteilen von außen, aber für Diplomatie scheint mir im Moment nach wie vor nicht die Zeit zu sein. Gleichwohl ist es okay, dass überhaupt miteinander geredet wird. Aber solange die Russen da weiter Terror verbreiten und ja auf keinerlei Forderung eingehen. Also immerhin sind die in dieses Land eingefallen, die haben da gefälligst wieder abzuhauen. Danach sieht es halt nicht aus. Und ja, also das ist eher, aber hoffnungslos bin ich da nicht. Es ist einfach nur die Verzagtheit der freien Welt, die im Moment verhindert, dass da die Russen vielleicht mal an den Verhandlungstisch gezwungen werden, weil sie einfach merken, dass es zu teuer wird. Also es ist immer so ein bisschen, ich würde gern viel mehr Sanktionen sehen, viel härtere Sanktionen sehen. Ich würde gern, ja, ich habe immer so das Gefühl, wir tun gerade so viel, dass das Ding weiterköchelt. Das kann ja auch nicht in unserem Interesse
sein. Und das schon so lange, ne?
Ja. Konflikt zwischen USA und Iran. Drohungen und Signale der Gesprächsbereitschaft. Ja. Eigentlich sagt man ja, speak softly and carry a big stick. Mhm. Die Amis versuchen es jetzt halt anders.
Nahe Osten, Wartefuhl, lassen uns von Iran nicht einschüchtern.
Womit er schon viel zu viel gesagt hat. Das ist die Nummer, Iran hat europäische Armeen, also damit auch die Bundeswehr zur terroristischen oder zur Terrororganisation erklärt, nachdem die EU die iranischen Revolutionsgarden, diese paramilitärische Schmugglertruppe, interessante Geschichte übrigens, die Revolutionsgarden, musst du dir mal drauf schaffen. Ist echt ein. Also sie sind das ist im Grunde, sind die Revolutionsgarden der Zusammenschluss von mehreren Milizen. Damals halt nach der islamistischen Revolution, weil die sich gefragt haben, wie kriegen wir denn jetzt eigentlich diese ganzen Milizen befriedet, dass die, ne, sonst hast du halt so komische bürgerkriegsartige Verhältnisse. Und haben die dann in die Revolutionsgarden zusammengefasst. Und das war dann auch irgendwann, im ersten Golfkrieg war das, glaube ich, auch noch ein regulärer Truppenteil irgendwie und ist dann mit mehr Macht ausgestattet. Ich krieg's auch nicht mehr komplett zusammen. Hat sich verselbstständigt, ist jetzt im Grunde, ist das ein Wirtschaftsunternehmen, ein schwer bewaffnetes Wirtschaftsunternehmen, das Häfen betreibt, Infrastruktur betreibt, Zölle, Steuern, alles ignoriert. Das ist echt krass. Naja, und daraufhin hat der Iran dann jedenfalls gesagt, ja, das ist jetzt auch eine europäische Armeen, das sind jetzt auch terroristische Vereinigungen. Und da hätte ich noch nicht mal drauf geantwortet mit, wir lassen uns vom Iran nicht einschüchtern, sondern ich hätte einfach nur gesagt, immer, ihr habt sie noch nicht mehr alle. So. Das wäre, glaube ich, mein einziger Kommentar, selbst als Außenminister wäre das mein einziger. Ja. Mach mal Fenster auf Kipp. Naja.
Achso. Das haben sie jetzt in den USA entdeckt, ne?
Was, Fenster auf Kipp?
Lüften, ja.
Lüften.
Nee, Fenster auf Kipp nicht, aber lüften. Also und jetzt verstehe ich auch, warum Deutschland die besten Fenster öffnen hat. Anscheinend ist das ein deutsches Ding. Das war mir nie bewusst. In den USA hat jetzt jemand Lüften entdeckt, dass man das machen kann und nennt es House Burping.
Wo man auch ist so ungefähr weiß, was für eine Luft in seinem Haus bisher.
Naja, niemand in den USA kannte das Konzept, dass man auch mal Fenster aufmachen kann, um die Luft auszutauschen. Das ist sehr lustig. Naja.
Nahost. Bin ich
dran? Nee, du bist dran.
Nahost, engere Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Saudi-Arabien bei der Energie. Mit anderen Worten, die Bundesregierung macht uns noch abhängiger von einem autokratischen Staat.
Ja, damit ist schon alles gesagt. Medienbericht, CDU-Wirtschaftsrat fordert Agenda für Arbeitnehmer mit Steuersenkungen.
Ja, der CDU-Wirtschaftsrat hat übrigens nichts mit der CDU zu tun, ist kein Parteigremium, sondern ist angeblich ja der Zusammenschluss, also das Sprachrohr für Unternehmen, also kleine und mittelständische Unternehmen.
Ach so, das ist so ähnlich wie die Werteunion.
Ja, so genau, sowas, genau. Und entsprechend ist das eigentlich, denke ich, auch zu werten, wenn die irgendwas sagen. Das Problem ist halt, dass die CDU selbst ja praktisch keinerlei Ideen hat. Also die haben ja keine Vision, die haben ja keine Ideologie so richtig. Die haben so gar nichts. Und darum kann man in dieses Gefäß CDU natürlich von außen immer super was reinkippen.
Ja,
und
das, aber haben die da nicht irgendwie Markenschutzrechte oder so, dass sie sagen können, nee, sorry, ihr seid nicht der CDU-Wirtschaftsrat. Oder Wirtschaftsrat der CDU klingt doch so, als sei das eine Teilorganisation, aber ist es nicht. Also das, die würde ich verklagen an deren Stelle.
Unternehmerischer Berufsverband, keine Teilorganisation. Ja. Dass sie sich so, wer weiß, wie die sich tatsächlich nennen. Vielleicht nennt auch nur der deutsche Qualitätsjournalismus diesen Verein Wirtschaftsrat der CDU. Könnte ja auch durchaus sein. Ja, aber ich finde halt so, diese CDU und CSU, das sind halt so, CSU geht noch ein bisschen, weil die haben auch immer noch so diese Bayern-Tümelei dabei, das funktioniert ja ganz gut für die. Aber gerade die CDU ist wie so ein leeres Gefäß. Du musst da halt nur was reintun, was in etwa deren Vorstellung von Gesellschaft entspricht. Ja, nämlich, es gibt eine Hierarchie und die ist auch in Ordnung so und muss verteidigt werden, wenn nicht sogar ausgebaut werden. Und alles, was du in dieses Gefäß kippst, werden sie dann hinterher erzählen. Ja, und das hat dieser Wirtschaftsrat ganz gut verstanden.
Ja. Interessant.
Das klang so, als hätte sich überhaupt nicht interessiert.
Ja, tut's auch nicht.
Ja, interessant, Holger. Dann erzähl du mir doch nochmal was über Fußball.
Nee, ich erzähle gleich was über Handball, aber erst bist du noch dran.
Nach fast 2 Jahren, Grenzübergang Rafah, heißt der eigentlich Rafah? Ich habe immer totale Probleme, wie spricht man das?
Ich höre oft Rafah, aber ich war noch nie dort, ich kenne auch niemanden, der die Sprache spricht.
Grenzübergang Rafah zum Gazastreifen öffnet im Probebetrieb. Erste Ausreise von Patienten im Laufe des Tages erwartet. Na, immerhin. Dafür haben sie, was die letzte Meldung, die ich aus der Ecke gelesen habe, war, dass die israelische Armee so viel Bombardierung im Gazastreifen gemacht hat, wie seit Beginn des Waffenstillstands nicht, wo ich auch dachte, aha, welcher Waffenstillstand? Oh Gott, das ist doch alles ist so wirklich bitter, nur noch, das ist doch kaum noch irgendwie mit
eigentlich ist das zynisch.
Das ist die alles Definition zynisch. Das ist doch mit einem normalen, wohlwollenden, menschlichen Verstand kaum noch zu fassen, was da alles passiert.
Ja. Nee, das geht bei mir auch schon weit drüber hinaus. Also. Oh, ja, und jetzt die Brücke zum Handball zu finden, ist auch echt schwer. Ja,
mach mal.
Handball-EM. Deutschland bestreitet Finale gegen Topfavorit Dänemark.
Danke, dass du das getan hast.
Es ist schlimm. Ich sehe das Wort. Ich weiß natürlich, wie ich es aussprechen soll. Es geht nicht anders. Ich lese Topf.
Es gibt
Topfavorit Dänemark. Und das ist geil, weil letztes Jahr war Frauenhandball-WM. Und davor war irgendwie Basketball-EM, WM, keine Ahnung was. Und es sind ständig so Turniere von den Sportarten, die in Deutschland nicht so stark geguckt werden. Also Deutschland ist ja sehr fußballdominiert. Und wenn dann mal Handball oder Basketball oder Hockey oder irgendwas passiert, wo die Deutschen auch mitmachen, aber niemand in Deutschland außer in Norddeutschland, also Schleswig-Holstein ist halt sehr handballstark und so, weil das so nah an Dänemark ist. Und Dänemark ist halt gut in Handball, wie man hier sieht. Dann kommt das immer hoch. Und irgendwie, als ich jetzt mitgekriegt habe, Handball-EM und die Deutschen versuchen was, dachte ich so, haben sie das nicht gerade? Ah nee, das war die Frauen. Was? Und ich finde das immer irritierend, weil ich da habe ich die Rhythmik überhaupt nicht drauf. Und irgendwie sind diese Turniere, wo dann Deutschland beteiligt ist, in diesen Nicht-Fußball-Sportarten, das ist irgendwie ständig. Ständig ist irgendwas. So, und heute Abend ist Handball-EM-Finale der Männer. Und Deutschland spielt gegen Dänemark. Es ist eine Sensation, dass die Deutschen Finale sind und Dänemark ist
Topf-Favorit. Ja, mit Handball kann ich nichts anfangen.
Ist ein geiler Sport, habe ich mal gespielt.
Ist so schnell, ich habe es auch mal versucht, ja. Das ist mir zu schnell.
Das ist so ein wahnsinnig bisschen schnell Kendo. Und brutal. Also das ist echt, die Leute spielen auch mit einem gebrochenen Schlüsselbein, spielen die einfach weiter, das weil ist jetzt egal. So, ich ja, muss jetzt so, hier
aber
durch.
Ich sitze dann da beim Handball, gucke mir das an und denke, warum ist denn der Ball jetzt im Tor?
Ja.
Also ich kriege überhaupt nicht mit, was da passiert. Mir ist
okay, das habe ich bei Eishockey. Den Puck kann niemand verfolgen. Ich weiß nicht, das wie stimmt. Das überhaupt so. Alle fuchteln mit ihren, mit ihren Dingern rum und irgendwann reißen sie Arme hoch oder hauen sich auf die Fresse. So, und bei Handball tun die sich zwar doll weh, aber haben sich danach wieder lieb, weil das war ja nur aus Versehen. Ja. Unfassbar. Ja, also.
Ich bin ein großer Freund der linearen Sportarten. Das verstehe ich besser. Vielleicht, weil ich ein bisschen tumber bin als alle anderen.
Snooker. Du könntest doch mal ein Guinness-Buch-Eintrag für Snooker, der älteste Snooker-Spieler.
Baseball, Football, solche Sachen. Also wo ganz klar ist, wer greift denn hier gerade an? Wer verteidigt denn hier gerade? Das sind so, da komme ich sehr gut mit zurecht.
Du meinst American Football. Das ist, da bin ich habe die Regeln immer noch nicht verstanden.
Am besten finde ich die Chain Gang, wo ich dann auch jedes Mal denke,
Ist das ein Begriff aus American Football?
Ja, dann kommt die Chain Gang. Das sind so, das haben halt so eine.
So Typen mit so.
Die haben eine Kette, so die haben halt so zwei so Fähnchen mit einer Kette, die eine bestimmte Länge hat und damit messen die halt irgendwelche Sachen nach. Und das war jedes Mal, dass ich dachte, Leute, ihr könnt das nicht Chain Gang nennen. Das könnt ihr nicht machen. Also das ist halt, kannst du halt nicht, also wenigstens singen sie nicht noch.
Ja? Ich finde Handball, also gerade deshalb, weil das halt so ein schneller Sport ist und weil ständig was passiert, finde ich es ganz geil. Weil bei Fußball hast du es halt auch häufig, dass 90 Minuten lang nichts passiert.
Ja, gut,
und dann
das ist
halt langweilig. Ja. Handball kann nicht langweilig sein. Kann nicht langweilig sein. Es sei denn, der Top-Favorit Dänemark gewinnt einfach 100-0 oder so. Aber das passiert halt nicht.
Aber wollen wir mal sehen.
Sind solche Spiele doch ausgeglichen. Hier 100-0
manipuliertes Spiel gibt
würde ich jetzt nicht draufsetzen.
Das Wetter. Stellenweise aufgelockert mit etwas Sonne, oft aber bewölkt oder neblig trüb. Vereinzelt Nieselregen, vom Nordwesten bis zur Mitte teils gefrierend. Temperaturen -8 bis +10 Grad. Morgen am Montag, dem 2. Februar 2026, bewölkt, nur in Vorpommern und an den Alpen, längere Zeit heiter. In der Nordosthälfte weiter frostig mit bis zu -8, sonst 0 bis +8 Grad. Die weiteren Aussichten mit Dr. Tobias Bayer aus Harburg.
Dienstag, östlich der Elbe, ein Mix aus Sonne und Wolken, sonst von Südwesten her gebietsweise Regen, später auch Schnee, -6 bis +10 Grad.
Das war der Realitätsabgleich, wir danken für die Aufmerksamkeit.
Östlich der Elbe, ja, danke.
Was?
Nicht östlich der Elbe, ich musste noch parsen.
Ich
habe mich mehr auf die Aussprache konzentriert als auf den Inhalt.
Parsen Sie jetzt.
Danke.
Wer redet, ist nicht tot.